Leckeres holziges Aroma, gepaart mit Nudeln aus zartem Espenlaub. Mit Leim, Ente oder Huhnaroma. Jetzt neu und für kurze Zeit die Yum Yum Dübelsuppen. Die Nahrung für den echten Heimwerker. Erhältlich bei allen teilnehmenden Baumärkten, solange der Vorrat reicht. Viel Spaß wünscht Yum Yum Dübelsuppen mit Fuck My Brain.
Hallo Menschen und herzlich willkommen immer noch im Poditemba zu eurem bekanntesten, berühmtesten und beliebtesten Podcast in Vatikanstadt diese Woche und herzlich willkommen Noah.
Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite zum Poditemba, eine tolle Fortsetzung.
Auf jeden Fall.
Aufschlussreichen Politikereignisses in Deutschland, die Shitshow 2.0.
Teil 2, ohne dass es eine Duologie ist, hatten wir auch noch nicht.
Quasi schon, ne? Aber irgendwie, also es ist ja unmittelbar eine Duologie. Du kannst den ganzen Krams ja nicht abfrühstücken. Die letzte Sendung ist ja auch schon sehr lang geworden.
Ja, aber ist
aber
ja auch ein
war notwendig, ja. Um die ganzen Gangs hier vorzustellen.
Also, bevor wir zu dieser Sendung kommen, erstmal noch kurz ein paar Props auf jeden Fall. Grüße gehen raus an den Arno und an den Markus, Neubrainies sozusagen.
Arno,
seid gegrüßt. Und ja, für alle, die aus unserer Sicht völlig nicht nachvollziehbar die Sendung in der letzten Woche nicht gehört haben sollten.
Jetzt aber mal ran an die Spotify-Listen dann, ne?
Das sowieso. Erstmal, was machen wir in dieser Sendung? Das müssen wir ja natürlich am Anfang nochmal ganz kurz
grundsätzlich
erklären.
Grundsätzlich sind wir ja, wie erwähnt, im Politember. Das heißt, wir schauen uns hier die Parteien an, die zur Bundestagswahl stehen und somit haben wir im ersten Teil die CDU, FDP und AfD abgehandelt in ihren Wahlprogrammen und in den Punkten Bildung und Soziales, Wirtschaft, Klimaschutz und jetzt schauen wir uns im Nachgang die Grünen, Linken und die SPD an. Also quasi alle Oppositionsparteien, die AfD und die FDP ist auch eine Oppositions... Ja, okay.
Und die SPD nicht.
Ja,
also machen wir die Trennung anders. In der letzten Sendung haben wir die rechtskonservativen Parteien besprochen und diesmal werden wir die linksprogressiven Parteien besprechen.
Viel bessere Erklärung. Vielen Dank nochmal dafür.
Und sind nicht alle Parteien natürlich, die zur Wahl stehen, sondern die, die aktuell auch im Bundestag vertreten sind. Die
genau.
Sechs besprechen wir in diesen beiden Sendungen und das ist jetzt eben der zweite Teil, wo wir gleich mit der SPD beginnen werden und euch so ein bisschen die Wahlprogramme näher bringen, damit ihr so einerseits mitkriegt, in welchem Sound sind denn die Wahlprogramme geschrieben und wie sind zu manchen wichtigen Themen die Positionen der einzelnen
und
Parteien.
Und Tobi gibt natürlich nochmal sein persönliches Feedback zur Gestaltung des Wahlprogramms, ne? Das der CDU war ja grausam und dass der.
Also ich sag mal so, das kann ich jetzt am Anfang ganz schnell abfrühstücken. Die Gestaltung der Wahlprogramme der Parteien in dieser Sendung sind nicht deutlich besser.
Ach,
als
von den
die,
Grünen hätte ich jetzt nicht gedacht.
Nö, ist alles relativ klar. Also ich sag mal so, wer fürs Auge oder für den Kopf anspruchsvolle Sachen lesen will, sollte sich nicht mit Wahlprogrammen beschäftigen. Das ist sehr langweilig und sehr frustrierend teilweise.
Aber
und
gut.
Die Themen, die wir ausgewählt haben, sind wichtige Themen gemäß Umfragen, Noah hat es ja eben schon genannt, und sind
richtig.
Aber, das ist auch ganz wichtig zu sagen, das gilt für alle Parteien, sind natürlich nur kleine Ausschnitte des Wahlprogramms, die wir hier besprechen, weil wenn wir die gesamten Wahlprogramme besprechen würden, da
sitzen
könnten
wir hier
noch 20
nächste
Sendungen
Woche,
draus machen, genau.
Genau, richtig, das wollen wir ja nicht.
Eben.
Und damit wir hier auch nicht bis morgen sitzen, steige ich mal in die erste Partei ein.
Steig mal in die Partei ein.
Ich steige in die Partei ein, das ist die Sozialdemokratische Partei Deutschland, die SPD. Wann wurde die gegründet? Am 23. Mai 1863, also sie begleitet uns schon sehr, sehr lange im
Bundestag. Die älteste Partei.
Bundestag. Das ist krass, ne? Also die CDU ist nicht so lange da. Die ist seit 1943 da. Egal. Die SPD hat 419.300 Mitglieder und hat aktuelle Regierungsbeteiligung unter anderem in der Großen Koalition, aber auch in Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Meckpomm, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Also in einer Vielzahl der Bundesländer hier in Deutschland. Kanzlerkandidat ist natürlich, ihr könnt es euch denken, Olaf Scholz, der taucht ja auch in unserem Teaser auf.
Mhm.
Und das Wahlprogramm heißt, aus Respekt vor deiner Zukunft, ist mit 66 Seiten vollumfassend geschrieben und kostet jährlich, wenn wir das Wahlprogramm durchsetzen würden, 14 Milliarden Euro. Also noch relativ günstig. Nö, tatsächlich.
Das bringt zusätzlich 14 Milliarden Ach Euro so, Steuereinnahmen. Ja, siehst du,
ich hab das Plus vergessen. Aber Schande über mich liegt wahrscheinlich daran, dass wir letzte Woche immer über Wahlprogramme gesprochen haben, die mehr Schulden eintreiben. Dementsprechend dieses Mal ein Wahlprogramm, was uns ein Plus in die Kasse spült.
Ja, und dann beginnen wir einfach mal die ersten zwei Absätze des Wahlprogramms einfach mal so vorzulesen, damit ihr so den Sound hört, in dem das geschrieben ist. Und so heißt es bei der SPD: Am Anfang des dritten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts stehen wir in Deutschland, Europa und der Welt vor gewaltigen Aufgaben. Dabei hat die Corona-Krise drängende Fragen unserer Zeit teils überlagert, teils stärker in den Fokus gerückt. Gelingt es uns, die Arbeit und den Wohlstand von morgen zu sichern und für Vollbeschäftigung zu sorgen? Oder finden wir uns damit ab, dass Menschen ohne Arbeit bleiben? Überwinden wir die wachsende Ungleichheit? Oder nehmen wir es hin, dass wenige sich die höchsten Einkommen und die besten Perspektiven sichern, aber die Lasten und Risiken auf den Schultern derer liegen, die sich nicht wehren können?
Wird es uns gelingen, unser Leben und Wirtschaften so zu verändern, dass wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten? Nehmen wir die Gestaltung des digitalen Wandels als demokratische Gesellschaft selbst in die Hand oder bleibt es dabei, dass die Entwicklung der digitalen Welt von wenigen Technologiekonzernen diktiert wird? Sorgen wir für gleiche Teilhabe und mehr Zusammenhalt oder nehmen wir es hin, dass unsere Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet, sodass Populisten und Nationalisten leichtes Spiel haben?
Das ist also sozusagen das Intro, das Vorwort, würde man in einem Buch
Leicht
sagen,
triggernd.
Zu dem Wahlprogramm.
Ganz viele Call to Actions, ganz viele Fragen, die hier gestellt werden.
Ja, das stimmt. Ja, und dann steigen wir erstmal in den ersten Themenblock ein. Als allererstes haben wir den Fokus auf das Thema Wirtschaft gelegt.
Geld.
Und
wir
da
wollen
möchte
alle
ich
euer Geld.
Direkt mal, da möchte ich direkt mal anfangen mit einem Ausschnitt aus dem Wahlprogramm, was ich euch vorlese, was mit Mindestlohn zu tun hat. Und da steht in dem Wahlprogramm nämlich: Wer den ganzen Tag arbeitet, muss von seiner Arbeit ohne zusätzliche Unterstützung leben können. Auch das ist eine Frage des Respekts. Wir werden den gesetzlichen Mindestlohn zunächst auf mindestens 12 Euro erhöhen und die Spielräume der Mindestlohnkommission für künftige Erhöhungen ausweiten. Also hier eine, auf den ersten Blick konkrete Forderung, aber wenn da steht, zunächst auf mindestens 12 Euro, könnte natürlich auch noch höher sein. Wir werden später im Wahlprogramm der anderen Parteien auch sehen, warum es durchaus sinnvoll ist, den Mindestlohn noch ein bisschen höher zu machen, nämlich auf mindestens 12,63 Euro. Dazu aber später mehr. Mindestlohn also für die SPD ein wichtiges Thema. Und dann geht es auch direkt weiter an der Stelle mit folgendem Text: Die Befristung von Arbeitsverhältnissen ohne einen Sachgrund werden wir abschaffen und die vom Gesetz akzeptierten Gründe für eine Befristung kritisch überprüfen. Leiharbeiterinnen werden ab dem ersten Tag den gleichen Lohn erhalten wie Festangestellte. Die Corona-Krise hat erneut gezeigt, dass die sozialen Sicherungen der Minijobs unzureichend ist. Unser Ziel ist es, alle Beschäftigungsverhältnisse in die soziale Sicherung einzubeziehen. Das heißt, die SPD möchte alle Minijobs oder zumindest fast alle Minijobs in reguläre Arbeitsverhältnisse oder sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse umzuwandeln.
Ist eine gute Ambition. Ich frage mich halt, wie das rein rechtlich umsetzbar wird. Das ist sehr interessant und vor allen Dingen auch, wie die jeweiligen Unternehmen sich die Sozialabgaben leisten können, ne? Also ich würde sagen, kleinst- und mittlere Unternehmen, und ich muss gestehen, 99% in Europa sind kleinst- und mittlere Unternehmen. Können die sich das leisten oder gehen die daran zugrunde? Das ist auch wieder so eine Frage.
Steht zwar jetzt nicht im Wahlprogramm, aber ich habe jetzt gerade gestern oder wann das war, in der Wahlkampfarena, da war ja Olaf Scholz zu Gast, gerade gesehen, dass er zu den Gastronomen ja auch gesagt hat, dass er vorhat, dass zum Beispiel der reduzierte Mehrwertsteuersatz dauerhaft für die Gastronomie gelten soll und nicht wieder abgeschafft wird zum Beispiel, um da vielleicht auch
Entlastung zu schaffen. Ja, wäre eine gute Sache, vor allen Dingen jetzt nach der Pandemie, wo die jeweiligen GastronomInnen ganz viele Defizite erleiden mussten. Aber das soll es nicht gewesen sein.
Dann, Dann hast du ja, glaube ich, was genau zum Thema Pflege.
In der Pflege gefunden wird nämlich enorm und gesellschaftlich wertvolle Arbeit geleistet. Und die SPD will die Lohn- und Arbeitsbedingungen in der Altenpflege und generellen Pflege von Menschen mit Behinderung schnell verbessern. Und deren Ziel sind allgemeinverbindliche Branchentarifsverträge. Also kurzum kann man daraus lesen, in der Altenpflege und natürlich auch in der generellen Pflege soll künftig generell nach Tarif bezahlt werden. Auch eine spannende Geschichte, vor allen Dingen, weil den Pflegekräften so mehr Respekt für ihren hohen arbeitlichen Aufwand entgegenkommt.
Ja, also da braucht man, glaube ich, nicht großartig viel zu sagen. Wir haben, glaube ich, ja auch in verschiedenen Sendungen,
würde ich sagen.
Ja, das sowieso. Und wir haben ja in verschiedenen Sendungen und nicht zuletzt auch in unserer Sommeraktion darauf hingewiesen, dass den ganzen Worten, die es ja schon lange gibt, die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern und so weiter und so fort, endlich mal Taten folgen zu lassen. Auch von daher kann ich das nur unterstützen, dass
ganz
das
klar
im Wahlprogramm
steht. Ich frage mich halt, wie die jeweiligen Gewerkschaften dazu stehen. Na, also ich gucke mir beispielsweise mal die Caritas an, die letzten Tarif Verhandlungen blockiert hat. Und das ist eigentlich ein sehr sozialer Träger hier in Deutschland. Ne? Das ist,
ja, ich meine, solange der Tarif dann auch wirklich in einer Höhe ist, dass es vernünftige Löhne sind, warum sollte dann so ein Interessenverband was dagegen haben? Weil ganz abgesehen davon, wenn das als Gesetz beschlossen wird, dann können die ja ganz viel dagegen haben, dann ist es ja egal.
Klar.
Dann ist das so.
Klar, logisch. Ich finde, da müssten wir aber auch ein bisschen mehr beispielsweise im Krankensystem gegen dieses Fallpauschalensystem steuern, um beispielsweise so diesen Gedanken rauszubekommen, das Ganze müssen wir ökonomisieren und wir müssen darauf achten, dass wir immer schwarze Zahlen schreiben und daraus entstand ja letztendlich auch dieses Lohndumping im Pflegebereich.
Ja, ja, klar, immer das kosteneffizienter, ganz wunderbar. Das
ist grausam.
Aber gucken wir mal weiter im Bereich Wirtschaft. Ich glaube, du hast da noch irgendeine so Photovoltaik-Geschichte.
Ne? Ja, natürlich. Also die deutsche Industrie soll bald CO2-neutral produzieren und durch den Export von Klimaschutztechnologien weltweit führend bleiben. Finde ich eine tolle Ambition, die sich die SPD hier ins Wahlprogramm reinschreibt. Allerdings frage ich mich hier auch wieder, das kennen wir doch schon, Klimaschutztechnologien zu entwickeln, wie die Solarpanels auf dem Dach und die dann quasi in der Geschäftsidee, naja, an die Chinesen quasi abzugeben, die dann halt eine Vielzahl davon produzieren und damit ein Alleinstellungsmerkmal im Klimaschutzsektor für sich, ja, bereitgestellt haben. Also, die haben uns auch wieder abhängig gemacht. Ich bin gespannt, wie die SPD das umsetzen möchte.
Ja, schauen wir mal. Ich habe auch noch eine andere interessante Passage gefunden, bei der mein Herz so ein kleines bisschen aufging. Da heißt es im Wahlprogramm, wir wollen Unternehmen unterstützen, für die der Sinn ihrer wirtschaftlichen Arbeit und der langfristige Bestand ihres Unternehmens wichtiger sind als der kurzfristige Gewinn. Dazu werden wir eine nationale Strategie für die Förderung gemeinwohlorientierter Unternehmen und sozialer Innovation entwickeln. Da habe ich zu einem ähnlichen Thema kürzlich ja auch ein Buch dazu gelesen tatsächlich und
Ökonomie.
Bin da natürlich begeistert, wenn ich gemeinwohlorientierte Ausrichtung höre. Und da gibt es noch eine zweite Passage aus dem wirtschaftlichen Bereich,
sich hoffentlich auch gemeinwohlorientiert mal auszahlt. Wir wollen, dass sich die Deutsche Bahn AG auf ihr Kerngeschäft des Transports von Personen und Gütern auf den Schienen konzentriert und auf gemeinwohlorientierte Ziele sich ausrichtet.
Wir sehen also schon, das Wort Gemeinwohl taucht hier öfter auf. Was dahinter steckt, ist natürlich, dass Unternehmen stärker ausgerichtet sein sollen auf das, was der Gesellschaft tatsächlich gut tut. Und das finde ich grundsätzlich auf jeden Fall erstmal einen guten Ansatz.
Ich auch. Dann würde ich aber auch vorschlagen, dass die Bahn nicht immer noch privatisierter wird, sondern halt verstaatlicht wird. Also
ja, das Ding ist ja,
I'm sorry, die fahren halt auch in Deutschland die ganze Zeit rum. Die haben hier ihr Schienennetz. Grundsätzlich ist das einfach auch ein staatliches Unternehmen damals gewesen. Warum nicht wieder verstaatlichen? Ne?
Ja, pass auf. Das Ding ist ja, wenn wir jetzt schon an dieser Stelle sind, ich glaube, sonst hätte ich es in einem anderen Wahlprogramm auch angesprochen, die Bahn ist ja ein ganz komisches Konstrukt. Die Bahn ist eine Aktiengesellschaft.
Genau.
So, aber alle Anteile, alle Aktien werden halt vom Staat gehalten.
Hm.
So. Das gibt es sonst meines Erachtens nach so nicht. Das ist also ein ganz komisches Ding. Das ist also ein staatliches Unternehmen, aber gleichzeitig eine Aktiengesellschaft, so eine ganz komische Mischform letzten Endes. Und das sollte, also dieses Konstrukt an sich sollte man einfach mal überdenken. Ja,
Master-Purpose-Unternehmen draus, fertig aus. Ich meine, das ist doch quasi der Sinn der Sache dahinter. Das Ganze soll dem Gemeinwohl dienen, aber soll auch irgendwie ökonomisiert sein. Ne? Also soll halt Geld in die Kasse spülen, wodurch dann weitere Investitionen getätigt werden können im Unternehmenssinn. Das heißt, Schienen ausbauen, bessere Bezahlungen für die jeweiligen Lokführer. Die
ja, das Ding mit ist den ja im Moment,
Streiks haben wir ja momentan auch.
Ne? Im Moment ist es ja so, dass die Investitionen, die die Bahn macht, die werden vom Steuerzahler gezahlt. So, die Profite, die die Bahn macht, die gehen natürlich an die Manager und so und werden als Bonus ausgezahlt. Ja,
natürlich.
So, völliger Blödsinn.
Natürlich, das ist völliger Blödsinn. Dementsprechend hör auf, weiterhin eine Aktiengesellschaft zu sein und mach dich zu einem Purpose-Unternehmen.
Punkt. So, gucken wir mal weiter. Ein kurzer Punkt noch, der sich im Wahlprogramm finden lässt. Die SPD möchte, dass Gebühren für Meisterkurse wegfallen.
Finde ich eine super Idee.
Finde ich auch eine super Idee. Ne? Zum Thema das ist ja im weitesten Sinne Weiterbildung, da hat die SPD sowieso generell was zuzusagen, nicht? Nämlich was?
Ja, die SPD will ein Recht auf Weiterbildung und beruflichen Neustart in allen Lebensphasen.
Das haben wir in der letzten Sendung ja zum Beispiel bei der FDP auch schon gesehen. Ist jetzt natürlich eine coole Sache, aber kein Alleinstellungsmerkmal.
Auch wieder, ja, natürlich, aber es ist auch wieder eine Frage der Infrastruktur, die dafür geschaffen wird. Ne? Also wir müssen auch die Möglichkeit erstmal hinbekommen, dass diese Menschen wieder gut eingegliedert werden. Ne? Dafür muss es Arbeitsplätze geben, dafür muss es Personalentwickler geben, dafür muss es auch Unternehmen geben, die hinterher sind. Du kannst ja nicht sagen, hey, wir schicken euch hier zu einem staatlichen Kurs zur Wiedereingliederung.
Ja, das ist ja immer die Frage, wenn sowas in einem Wahlprogramm drin steht, wie möchte die Partei das Ganze ausgestalten?
Klar.
Dazu steht jetzt hier natürlich nichts drin, deswegen habe ich auch nur gesagt,
ist
eine gute Idee,
ne?
Aber muss man natürlich mal gucken, wie und ob das überhaupt geht. Dann gehört zum Bereich Wirtschaft natürlich auch so das Thema Steuern und da hat Noah aus dem Wahlprogramm einen Ausschnitt rausgesucht.
Die Besteuerung von Einkommen werden wir gerechter gestalten. Das aktuelle Steuersystem nimmt gerade mittlere Einkommen zu stark in Anspruch. Die finanziellen Lasten der Krisenbewältigung dürfen für die ohnehin stark strapazierte große Mehrheit der BürgerInnen nicht zu einer steuerlichen Mehrbelastung führen. Im Gegenteil, wir wollen die Steuern für die Mehrheit senken. Wir werden eine Einkommensteuerreform vornehmen, die kleine und mittlere Einkommen besser stellt. So, die Kaufkraft stärkt und dafür im Gegenzug die oberen 5% stärker für die Finanzierung der wichtigen öffentlichen Aufgaben heranzieht. Für diejenigen, die besonders viel verdienen, halten wir zudem an einem Aufschlag von 3 Prozentpunkten zur Einkommensteuer fest. Es soll künftig bei Verheirateten für den zu versteuernden Einkommensanteil oberhalb von 500.000 Euro im Jahr bei ledigen ab 250.000 Euro im Jahr gelten. Ich habe heute so viele E-Mails geschrieben.
Zahlen waren noch nie dein Ding.
Nee, überhaupt nicht. Deswegen hatte ich auch mal eine 5 in Mathe.
Ja, also.
Aber eine 3,0 in Statistik.
Zu dem Thema Steuern, SPD möchte einen Spitzensteuersatz also von 46% und einen sogenannten Grenzsteuersatz von 48%. Eine leichte Erhöhung, aber ja, so eine richtige Revolution ist das auch nicht. Für die Älteren unter euch, wenn wir mal zurückdenken an die Zeit von Helmut Kohl, CDU, da war der höchste Steuersatz mal bei 56%.
Echt? Ich dachte, das waren es 53, hatte ich gelesen.
Das kann sein, dass der Spitzensteuersatz 53 und der Grenzsteuersatz 56 waren.
Das kann sein.
Aber unter diesen Zahlen, also wir hatten schon mal wesentlich höhere Steuern für hohe Einkommen, wirkt das vielleicht so ein kleines bisschen, also die Idee ist gut, aber irgendwie noch so ein bisschen
zu harmlos,
sage ich jetzt mal so.
Sie wollen auf jeden Fall den Solidaritätszuschlag für Spitzeneinkommen belassen. Ne? Das hat ja die FDP quasi streichen wollen. Genauso, glaube ich, die AfD.
Ja.
Und die CDU wollte den auch belassen. Ne?
Das ja, ich glaub.
War, glaube ich, auch nochmal so ein Stückchen.
Ja, aber dann, wo wir gerade so bei den Steuern sind, dann mach doch gerne mal weiter mit dem nächsten Thema Thema Steuern.
Die SPD möchte nämlich die Vermögensteuer wieder in Kraft setzen, auch um die Finanzkraft der Länder für wichtige Zukunftsaufgaben zu verbessern. Und Wer sehr viel Vermögen hat, muss natürlich einen größeren Betrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten. Und deshalb wird unter der CDU
SPD.
Der SPD.
Lies doch einfach vor, was da steht.
Deshalb wird unter der. Ich wollte das jetzt eigentlich so ein bisschen wechselnd.
Weißt du, wie gestalten. Das ist mit Zitaten? Da sollte man sich schon an das Wörtliche halten. Wir zitieren hier die Wahlprogramme.
Copyright und so.
Ja, nicht, dass jemand sagt, wir erzählen hier Dinge, die da gar nicht drin stehen.
Quatsch. Ach gut, deshalb werden wir unter anderem einen maßvollen einheitlichen Steuersatz von 1% für sehr hohe Vermögen einführen. Und die Erbschaftssteuer ist reformbedürftig. In ihrer gegenwärtigen Form ist sie ungerecht. Da sie, das kann ich nicht lesen, vermögende Unternehmenserben bevorzugt. Mit einer effektiven Mindestbesteuerung werden wir die Überprivilegierung großer Betriebsvermögen abschaffen. Auch für vermögenshaltende Familienstiftungen werden wir eine Mindestbesteuerung einführen.
Okay, gerade der letzte Satz ist da natürlich interessant, vermögenshaltende Familienstiftungen, denn bisher ist dieses Konstrukt solcher Familienstiftungen immer eine beliebte Steuervermeidungsstrategie gewesen. Und da tut sich die SPD allerdings gut, an dieser Stelle nicht so ganz konkret zu werden in ihrem Wahlprogramm. Nicht, dass die INSM wieder auf den Plan tritt und irgendeine Kampagne gegen die SPD startet, weil die wird das nicht freuen, wenn die sowas eben halt hören. Mhm. Weiter heißt es an dieser Stelle in dem Wahlprogramm, wir werden eine Finanztransaktionssteuer einführen, möglichst im Einklang mit unseren europäischen Partnern. Zugleich werden wir die von uns maßgeblich mit unterstützten internationalen Verhandlungen zur Einführung einer effektiven Mindestbesteuerung und einer fairen Besteuerung sogenannter Digitalunternehmen zum Abschluss bringen. Und in Deutschland und Europa umsetzen. Google, Amazon, Facebook und andere große Digitalunternehmen müssen einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten.
Das ist eine gute Sache. Um das Gemeinwesen zu stärken, lehnt die SPD natürlich auch das Prinzip eines ausgeglichenen Haushalts ohne neue Schulden ab. Also die schwarze Null wird quasi abgeschafft.
Ganz genau so ist es. Dazu habe ich im Fazit auch noch eine kleine zusätzliche Information. Freut euch da auf jeden Fall schon mal drauf. Dann geht es weiter im Teil Wirtschaft. Da geht es um das Thema Kommunen. Und interessant ist folgender Satz. Ein zentraler Akteur beim Investitionsgeschehen sind die Kommunen. Ihre Investitionskraft müssen wir erhalten und stärken. Und da stelle ich mir die Frage, erhalten, die ist ja jetzt schon eigentlich gar nicht mehr da. So viele Kommunen sind pleite, da kann ich doch überhaupt gar nicht mehr von erhalten reden. Das ist mir persönlich an dieser Stelle da so ein kleines bisschen, ich sag mal, schwach formuliert. Abgesehen davon fehlt mir da so ein bisschen was Konkretes. Also wenn man so die Vergangenheit sich anguckt, seit dem Jahr 2000 ist in Deutschland jedes 10. Schwimmbad geschlossen worden. Das zeigt, dass die Gelder in den Kommunen knapp sind. Da muss also mehr passieren als so eine, ja, sage ich mal, allgemeine Floskel, die da irgendwo drinne steht.
Hat es ja auch wieder einen positiven, eine positive Auswirkung, wenn die Kommunen gestärkt werden, dass die Urbanisierung weiter abnimmt, ne? Wodurch beispielsweise infolge dann der Mietendeckel eventuell, die Mietpreise, die halt exorbitant steigen, wieder sinken würden, weil mehr Leute aufs Land ziehen möchten, weil auf Kommunen ist es halt, in Kommunen ist es halt auch schöner, ländlicher, die können auch wieder investieren, das hat positive Vorteile, so das wollte ich sagen.
Genau. Ja. Letzter Punkt zum Thema Wirtschaft. Da hat Noah noch was gefunden in dem Wahlprogramm.
Genau. Also, zu viel Marktmacht einzelner. Nein, da soll ich nicht anfangen. Okay. Wo globale Plattformkonzerne zu Monopolisten werden, bedrohen sie digitale Vielfalt und neigen dazu, nationalstaatliche Regeln zu umgehen. Zu viel Marktmacht einzelner schadet dem Wettbewerb und damit letztendlich den VerbraucherInnen. Wir wollen Entwicklungen am Markt voraus sein und ein präventives und proaktives Wettbewerbs- und Kartellrecht schaffen. In das Kartellrecht werden wir verstärkt vorbeugende Kontrollen integrieren. Zudem werden wir weitere neue europäische Instrumente entwickeln, um die übermächtigen Plattformen zu zähnen und notfalls zu entflechten.
Ja, hier ist es wichtig zu sagen,
natürlich zwischen den nie benutzt in meinem Leben
das glaube ich dir, das glaube ich dir. Und genau auf dieses Wort will ich auch hinaus und deswegen finde ich auch diesen Ausschnitt aus dem Wahlprogramm so interessant, weil inhaltlich bin ich da natürlich vollkommen d'accord. Ne? Also gerade das, was du am Anfang vorgelesen hast, wenn Monopolisten, sag ich mal, zu groß werden, dann neigen die halt dazu, Regeln zu umgehen und so. Ja, das kriegen wir mit bei den Digitalkonzernen. Und wenn man da ein bisschen zwischen den Zeilen liest, bedeutet letzten Endes das Wort entflechten nichts anderes als zerschlagen.
Genau.
So. Auch ein starkes Vorhaben. Mal sehen, ob die das umsetzen können. Aber die Idee als solches finde ich erstmal überhaupt gar nicht verkehrt.
Dieses Weichspüler-Deutsch geht mir immer so ein bisschen auf den Sack.
Ne? Ja, ich meine, du musst ja das natürlich auch alles weichgespült formulieren, damit du nach der Wahl dann auch davon wieder abrücken kannst und sagen kannst, ja, so konkret hast du es ja auch nicht drin gestanden. Ich brauche ja für etwaige Koalitionsverhandlungen auch Verhandlungsmasse sozusagen. Mhm. Ja, das ist immer so ein bisschen
Wir springen in einen neuen Abschnitt.
Richtig.
Nämlich in den Abschnitt Familien und Soziales und schauen an, was die SPD eigentlich für die Familien, Menschen generell für das Sozialwesen oder Sozialerleben in Deutschland tun möchte. Und die SPD plant Verbesserungen beim Elterngeld, eine dauerhafte Verdopplung der Kinderkrankentage auf 20 Tage pro Elternteil sowie eine neue Familienpflegezeit mit bis zu 15 Monaten Lohnersatz bei Pflege eines Angehörigen.
Klingt für mich auf jeden Fall jetzt erstmal nach einer guten Sache, oder?
Sorglospaket, würde ich mal sagen, nicht?
Ja, rund um Sorglos, aber es soll auf jeden Fall eine Verbesserung sein zu dem Zustand, der jetzt gerade herrscht. So. Und das ist ja grundsätzlich zu begrüßen. Es wurde ja auch ohnehin schon lange darüber diskutiert, wie denn umzugehen ist mit Menschen, die ihre Angehörigen bei sich zu Hause selber pflegen zum Beispiel. Mhm. Und da begrüße ich es, wenn den Menschen das leichter gemacht wird, sage ich jetzt mal.
Da bin ich ganz mit von der Partie, aber auch eine Kindergrundsicherung soll die bisherigen Leistungen wie Kindergeld und Kinderfreibetrag ersetzen. Finde ich ganz sinnvoll, zwei Instrumente, also den Kinderfreibetrag und das Kindergeld zu bündeln in einer Kindergrundsicherung, zumal also, dass es auch ein bisschen überschaubarer wird, ne?
Ja, aber auch das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Das haben wir unter anderen Begrifflichkeiten, aber ja auch in anderen Wahlprogrammen anderer Parteien haben wir das wiedergefunden und werden das auch in dieser Sendung noch wiederfinden.
Hoffentlich.
Großes Thema im Bereich Familie und Soziales ist natürlich auch das Thema Arbeitslosengeld, Arbeitslosenversicherung, wie auch immer. Und da hat Noah auch was Interessantes im Wahlprogramm.
Wir wollen die Arbeitslosenversicherung zu einer solidarischen Arbeitsversicherung weiterentwickeln. Oh, das ist ambitioniert. Also die SPD hat das ja eigentlich angebracht, ne? Egal. Sie sollen nicht erst im Fall der Arbeitslosigkeit auf den Plan treten, sondern dabei helfen, diese gar nicht erst entstehen zu lassen. Die Bundesagentur für Arbeit bauen wir darum zur Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung um, die ein hochwertiges und individuelles Beratungsangebot gewährleistet. Wir werden einen Anspruch auf Qualifizierung einführen, der bereits nach 3 Monaten ohne neue Erwerbsarbeit greift. Also Arbeitslosengeld Q. Null.
Q?
Q.
Q.
Okay.
Die Qualifizierung.
Ah. Damit halten wir den Betroffenen den Rücken frei, um sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können. Neue Arbeit zu finden, um wieder auf eigenen Beinen stehen zu können.
Da finde ich den Text so ein bisschen komisch geschrieben tatsächlich. Wir wollen, das steht da ja drinne, dass Arbeitslosigkeit überhaupt gar nicht mehr entsteht. Das schreiben die ja. Und dann schreiben die, nachdem man 3 Monate keine Arbeit hat, greift das Ganze. Also bin ich ja doch 3 Monate arbeitslos mindestens.
Klar schon. Die Frage ist halt, inwieweit wirst du halt in eine Weiterentwicklung dann reingezwängt, würde ich mal sagen. Das ist auch wieder eine Frage, ne? Also Arbeitslose abwenden wollen durch Qualifizierung ist ein löbliches Vorgehen, aber oder eine löbliche Ambition. Letztendlich ist aber auch die Frage, wollen diese Menschen weiterentwickelt werden in dem, was ihnen vorgeschlagen wird?
Wir kennen
das
ja
mit den Eurojobs.
Solange ich da die freie Wahl habe, ist es ja eine gute Sache, aber so konkret steht es da eben halt nicht. Du hast es eben schon angesprochen oder so die Frage in den Orbit geschrien. Das kommt doch eigentlich alles von der SPD und jetzt wollen sie es wieder abschaffen. Ja, zum Thema Hartz IV oder Grundsicherung steht da nämlich auch im Wahlprogramm was drin, wie du herausgefunden hast.
Die Grundsicherung werden wir grundlegend überarbeiten und zu einem Bürgergeld entwickeln. Unser Bürgergeld steht für ein neues Verständnis eines haltgebenden und bürgernahen Sozialstaats. Das Bürgergeld soll digital und unkompliziert zugänglich sein. Bescheide und Schriftwechsel sollen eine verständliche Sprache sprechen. Die Regelsätze im neuen Bürgergeld müssen zu einem Leben in Würde ausreichen und zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen. Das Bürgergeld muss absichern, dass eine kaputte Waschmaschine oder eine neue Winterjacke nicht zur undankbaren Last wird. Die Kriterien zur Regelsatzermittlung werden wir weiterentwickeln und Betroffene und Sozialverbände mit einbeziehen. Finde ich auch wieder Weichspüler-Sprache.
Naja,
die Regelsätze müssen zu einem Leben in Würde ausreichen und zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen.
Ja, unkonkret. Okay. Unkonkret und gleichzeitig, also das ist so eine Mischung aus unkonkret sein und gleichzeitig merken, okay, wir müssen irgendwie von diesem ganzen Hartz-IV-Kram weg, ja, den wir uns aber ja selber mal irgendwie ausgedacht haben vor etlichen Jahren. Ja, da würde ich mir auch mehr, also ich finde es ja gut, ein anderes System halt irgendwie einzuführen. Werde ich bei anderen Parteien auch noch sagen, wenn es nach mir geht, würden wir eher über ein bedingungsloses Grundeinkommen reden, aber okay. Hier wird das Bürgergeld genannt und ist eben halt auch nur für bestimmte Leute, aber wenn ich dann schon ein anderes System vorschlage, dann würde ich mir doch tatsächlich konkretere Angaben wünschen, die da in dem Wahlprogramm drinne stehen, dass die Leute, die das lesen, eben halt auch genau wissen, wie soll das Ganze aussehen und nicht so ein, ja, okay.
ZDF, Leben, Zahlen, Daten, Fakten.
Genau. Ja? Ja, ZDF, Zahlen, Daten, Fakten und nicht ARD, Ahnen, Raten, Denken.
Genau.
Ne? Genau. Gucken wir weiter zum Thema Rente zum Beispiel, steht da auch was drin, nämlich Solidarität in der Alterssicherung bedeutet für uns zudem, dass auch selbstständige Beamte, freie Berufe, Mandatsträger der gesetzlichen Rentenversicherung angehören. Es ist an der Zeit, die Gesamtheit der Erwerbstätigen in die Rentenversicherung aufzunehmen und die Sondersysteme auf lange Sicht zu überwinden. Wo ich mir eben halt auch sage, das haben wir bei anderen Parteien auch schon gehört, ja, es scheint also auch auf der politischen Ebene angekommen sein, dass aufgrund des demografischen Wandels in Zukunft unser Rentensystem so nicht mehr finanzierbar ist, wie es jetzt gerade ist.
Really? Deswegen, das Konzept der Riester-Rente wird nämlich auch aufgegeben und stattdessen mehr auf klassische private Angebote der Altersvorsorge gesetzt. Die SPD plant ein neues standardisiertes öffentliches Angebot nach dem Vorbild Schwedens. Untere und mittlere Einkommensgruppen sollen Zuschüsse bekommen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich glaube, Schweden hat einen Aktienfonds quasi gemacht.
Um es ganz kurz zu sagen und vielleicht unsere Brainies auf etwas aufmerksam zu machen, wenn ihr wissen wollt, was nach schwedischem Vorbild bedeutet, dann hört gerne die Sendung von letzter Woche. Da erklären wir das nämlich. weil auch so ein Vorschlag ist nicht exklusiv von der SPD, aber ich will hier an dieser Stelle nochmal betonen, Riester-Rente, um die es da ging, ja auch etwas, was von der SPD kam. Der Riester, der sich das ausgedacht hat, ist ja ein SPD-Minister gewesen damals. Mhm. Naja gut, gehen wir zum nächsten Bereich über dem Thema Bildung.
Ach so, Bildung.
Und ach, da ja, steht hoppala. Zum Beispiel in dem Wahlprogramm auch drin, dass die SPD einen Rechtsanspruch auf ein ganztägiges Bildungs- und Betreuungsangebot im Grundschulalter plant. Und interessant ist, dass ja jetzt gerade vorgestern eine Entscheidung im Vermittlungsausschuss getroffen wurde. Dieses Gesetz wird jetzt oder ist vom Bundestag verabschiedet worden, muss jetzt vom Bundesrat noch bestätigt werden. Also ist das eine Sache, die wahrscheinlich schon vor der Wahl entschieden ist und deswegen für das Wahlprogramm eigentlich mehr oder weniger irrelevant
dann,
ist.
Dann, wenn, wenn Kinder im Grundschulalter einen Rechtsanspruch auf ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote haben, dann muss man auch erstmal ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote in Masse schaffen. Das ist ja auch wieder so ein Ding, ne? Du kannst ja nicht was anbieten, was irgendwie nicht da ist, beziehungsweise wo der Platz einfach belegt ist.
Naja, und das bedeutet natürlich auch, wenn ich das mache, dass ich einen erhöhten Personalbedarf auf jeden Fall habe.
Und die wollen mehr Kohle haben.
Und das in einem Bereich, wo ja jetzt schon Personalmangel herrscht. Aber dazu gibt es ja auch den nächsten Punkt.
Genau, die Zahl der Erziehungs- und Lehrkräfte soll mit Anreizen bis 2030 verdoppelt werden.
Das ist ja mal ein stolzes Ziel. Ja, wir haben jetzt 2021, also in 9 Jahren das Erziehungs- und Lehrpersonal verdoppeln.
Ja, ich finde, dann können die auch erstmal, wenn wir über Lehrpersonal reden, also ich habe ja Lehrerfreunde, die mir erzählt haben, wie das Studium war. Das war in Ordnung an der Universität, aber dann gucken wir uns das Referendariat an, was eine reinste Katastrophe ist, was eine reinste Bewertung aus dem Bauchgefühl der jeweiligen Menschen heraus ist. Da verstehe ich schon, warum weniger Lehrkräfte da sind. Und die pädagogische Begleitung von Lehrkräften ist halt exorbitant beschissen. Also kein Wunder, warum nicht jeder Lehrer werden möchte, ne? Das ist eigentlich ein sehr gut bezahlter Beruf.
Ja, ist so, aber wie du eben halt auch schon sagst, ist ja auch ein Beruf, der an jeden persönlich unheimlich hohe Anforderungen stellt.
Aber das muss man natürlich wollen. Schule, Bildung und Studium ist ja auch immer noch ein Thema, was die SPD auch ins Auge fassen möchte, nämlich mit dem BAföG.
Und ach, das ist dein Thema.
Das Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz BAföG, soll in Zukunft wieder mehr junge Erwachsene erreichen. Dafür weiten wir die Förderansprüche aus und streben schrittweise Rückkehr zum Vollzuschuss an. Das neue Kindergeld ist eine Basisabsicherung für alle bis zum Alter von 25 Jahren. Es macht das BAföG Eltern unabhängiger. Zugleich werden wir das BAföG und das Aufstiegs-BAföG besser aufeinander abstimmen und perspektivisch zusammenführen. Die Altersgrenzen im BAföG werden wir dazu in einem ersten Schritt aufheben. Und wir brauchen einen Neustart-BAföG, das auch im Erwachsenenalter neue berufliche Wege öffnen und angemessen den Lebensunterhalt sichert. Finde ich auch wieder eine gute Sache. Ich finde, man könnte das alles einfach zusammenlegen, indem man sagen kann, hey, du kannst dir je nach beruflicher Lage beziehungsweise je nach schulischer oder studentischer Lage einfach ein BAföG beantragen. Und dann wird halt geschaut anhand eines Regelsatzes, der halt auch realistisch ist und nicht sich an irgendwelchen anderen Sätzen orientiert, dass dir das Geld ausgezahlt wird, Punkt. Und nicht immer geschaut wird, wie viel verdienen deine Eltern. Und vielleicht fangen wir erstmal damit an, dass das BAföG, digitalisiert wird. Und dass auch eine Kommunikation mit den jeweiligen BAföG-Ämtern möglich wird. Also das finde ich ja super, dass man das verändern will. Aber wenn die Infrastruktur schon nicht besteht, dann
ja, das ist ja, Digitalisierung ist ja ein allgemeines Problem in allen Bereichen, was wir auch schon häufiger angesprochen haben, auch in der letzten Sendung schon. Also da muss, genau wie du sagst, da muss natürlich die Infrastruktur auch für vorhanden sein.
True.
Gehen wir von der Bildung mal in Richtung Klimaschutz, das ist ja auch so ein ganz großes Thema. Und da heißt es zu Beginn des Kapitels über Klimaschutz in dem Wahlprogramm der SPD, unser Ziel, Leben, Arbeiten und Wirtschaften hat spätestens 2045 keine negativen Auswirkungen mehr auf unser Klima. Die Energieversorgung Deutschlands basiert dann vollständig auf erneuerbaren Energien. Unsere Gebäude werden effizient mit erneuerbaren Energien beheizt. Unsere Industrie ist auf den Weltmärkten weiterhin führend, gerade weil sie CO2-neutral produziert und Technologien exportiert, die die klimaneutrale Welt von morgen braucht. So sichern wir die Arbeitsplätze für die Zukunft und erreichen gleichzeitig unsere ökologischen Ziele. Klimaschutz ist die soziale Aufgabe der nächsten Jahrzehnte. Um in Deutschland bis spätestens 2045 treibhausgasneutral leben, arbeiten und wirtschaften zu können, werden wir dafür sorgen, dass wir unseren Strom spätestens bis zum Jahr 2040 vollständig aus erneuerbaren Energien beziehen. Da kann Noah ganz kurz etwas zu sagen, was wir in den anderen Wahlprogrammen auch schon gesagt haben, zu den Zahlen, die da genannt werden, zu den Jahreszahlen.
Das ist nicht ausreichend.
Richtig. Punkt. Schlicht und ergreifend zu spät.
Das, ja.
Das haben wir
heißt, wir werden die Ziele des Pariser Klimaabkommens, die 1,5 Grad berücksichtigen, nicht einhalten können. Punkt. Verkackt.
So ist das leider. Gucken wir mal bei den anderen Parteien, die heute noch vor uns liegen, wie das da aussieht mit den Zahlen. Thema CO2-Preis fürs Heizen, das wurde ja auch in der letzten Zeit diskutiert. Da sagt die SPD dazu, dass diese Preise fürs Heizen der Vermieter zahlen soll, genau auch wie die Umrüstung entsprechender Heizanlagen, die dann CO2-neutraler sind, wo ich auch sage, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Die Gegner von dem Ganzen halten ja immer entgegen, naja, der Mieter, der hat sich doch für die Wohnung entschieden und da hat er eben halt die Art zu heizen mitgekauft, der kann sich doch eine andere Wohnung suchen. Da muss ich immer laut lachen, wenn ich so ein Argument höre, weil ja der Wohnungsmarkt auch so entspannt ist, dass man als Mieter die freie Auswahl hat und ganz schnell einfach eine neue Wohnung findet, die modern ist und so.
Ja, dumme Aussage, du als Vermieter hast einfach eine Verantwortung für dein Mietobjekt, Punkt. So ist das. Übernehm die Verantwortung oder verkauf deine Scheiße. Was soll das denn?
Ja, also da sehe ich eben halt auch die Vermieter auf jeden Fall in der
das
Pflicht.
Das ist halt, ne, der Markt regelt das schon. Das ist das Argument dahinter. Du hast einfach eine soziale Verantwortung, du hast eine gemeinwohlorientierte Verantwortung als Vermieter von Mietobjekten. Punkt.
Das sollten manche auf jeden Fall erstmal verstehen.
Ja. Aber alle öffentlichen Gebäude und gewerblichen Neubauten sollen Solarstrom erzeugen. Und SPD-Ziel ist eine Solaranlage auf jedem Supermarkt, jeder Schule und jedem Rathaus.
Finde ich grundsätzlich eine gute Idee. Aus meiner Sicht sind das ja weitestgehend bisher einfach, sag ich mal, tote, ungenutzte Flächen.
Genau.
Und natürlich, bevor ich wieder Solaranlagen auf
das
irgendwelchen...
Das Hamburger Rathaus mit Solarpanels.
Ja gut, das ist jetzt natürlich auch ein denkmalgeschütztes Haus, da geht das nicht.
Ja, klar.
So, ne?
Aber du kannst das ja
Schulen,
auf die
Supermärkte, hallo, natürlich.
Europa-Passage, wobei es ein privater Anbieter, ne?
Ja, aber es ist ja egal, auch das kann ich ja bei Neubauten dann zumindest gesetzlich regeln, dass auch auf einem Einkaufszentrum das zum Beispiel draufbauen muss. Und ich finde es immer besser, ich meine, gut, wir sind jetzt sehr urban und reden hier über die Stadt, aber auch im ländlichen Bereich finde ich das besser, dass auf solchen öffentlichen Gebäuden zum Beispiel Solaranlagen raufbauen, anstatt dass auf irgendwelche Wiesen so große Solaranlagen gestellt werden, dann kann ich die lieber der Natur, ja, das wird natürlich nicht gehen, ist ja klar.
Wobei, auf dem Turm kannst du das ja nicht machen, aber du kannst es ja auf die Fläche machen, die quasi niedriger gelegen ist. Könntest du schon.
Auch das ist denkmalgeschützt,
ja,
und da geht es dann natürlich nicht. Ja, ja. Aber die SPD möchte auch, dass Deutschland bis 2030 Leitmarkt für Wasserstofftechnologien wird, für die klimaneutrale Erzeugung von Stahl, für CO2-arme PKWs, LKWs und den Schiffs- und Flugverkehr. Da haben wir in der letzten Sendung auch schon kurz was zu gesagt, dass es aktuell natürlich noch ein bisschen schwierig ist mit dem Stand der Technik jetzt, was Wasserstoff angeht, aber es sollte weiter geforscht werden. Aktuell ist, glaube ich, für LKW und Schiffsverkehr schon recht interessant, für PKWs und Flugverkehr noch nicht so, aber das kann sich natürlich auch ändern. Wo wir bei dem Bereich Mobilität und Klima schon angekommen sind, hat Noah noch für den Bereich Mobilität etwas.
Wir werden die Verkehrswende voranbringen und bis 2030 das modernste und klimafreundlichste Mobilitätssystem Europas aufbauen. Jeder Bürger, jede Bürgerin in der Stadt oder auf dem Land soll einen wohnortsnahen Anschluss an den öffentlichen Verkehr bekommen. Wir werden einen Mobilitätsplan 2030 auf den Weg bringen, der den öffentlichen Personennahverkehr und den Schienenverkehr auf ein neues Niveau bringt.
Auch hier wieder allgemeine Aussagen, wenig Konkretes, aber weiter heißt es in demselben Abschnitt zu dem Thema: Der Schienenverkehr ist ein Schwerpunkt unserer verkehrspolitischen Agenda. Bahnfahren soll innereuropäisch günstiger und attraktiver als Fliegen sein. Wir wollen rasch einen Deutschlandtakt umsetzen und einen Europatakt aufbauen. Hierfür werden wir investieren in den Aus- und Neubau des Schienennetzes, in den Lärmschutz und den Ausbau und die Attraktivitätssteigerung von Bahnhöfen. Wir haben das Ziel, alle Großstädte wieder ans Fernverkehrsnetz anzuschließen und neue schnelle Zug- und Nachtzugverbindungen in unsere Nachbarländer zu etablieren. Vor allem werden wir die Attraktivität des Nahverkehrs verbessern durch Investitionen in das Angebot und die Qualität von Zügen und Bussen und durch die Reaktivierung alter Bahnstrecken. Wir werden engere, verlässlichere Taktungen, komfortablere Züge mit flächendeckendem WLAN und eine Reservierungsmöglichkeit für Sitzplätze ermöglichen. Wo ich mir auch sage, wenn ich das alles höre, denke ich mir immer so, die Idee, die dahinter steckt, ist ja gut, aber für mich ist das, so wie die das da schreiben, eine verpasste Chance, um vor allen Dingen bei jungen Leuten irgendwie zu punkten. Hätten die jetzt zum Beispiel in ihr Wahlprogramm reingeschrieben, so etwas wie Nahverkehr für alle, gratis Bahnfahren oder 50% billiger auch ohne Bahncard oder so, das würde, glaube ich, ein viel größeres Klientel ansprechen.
Wir zahlen doch alle
so
viele Steuern. Warum gibt es nicht einfach eine Verkehrssteuer,
ja, das,
in welcher du dann
sogenannte 365 Ticket, ne? 365 Euro.
Ja, nicht mal
für
sowas.
Ein ganzes
ich finde,
das
ist schon wieder ein zu hoher Aufwand. Du musst ja Anreize bieten, hey, steig einfach ein, fahr. Fertig.
Ja, also, das habe ich. Mit dem 365-Ticket ist ja gemeint, dass jeder, der arbeitet beispielsweise oder Leistung bekommt, 365 Euro pro Jahr automatisch abgezogen bekommt und dafür das ganze Jahr umsonst alle Verkehrsmittel nutzen kann.
Ja, Ja.
So,
ja.
Das ist ja, als Student ist das ja so cool. Das kenne ich aus meinem Studium damals auch mit dem Semesterticket. So, du brauchst dir keine Gedanken zu machen. Hier in Hamburg zum Beispiel steigst überall ein und aus. Und ich weiß noch, als ich mit meinem Studium fertig war und das erste Mal wieder Öffis gefahren bin, da bin ich auch erstmal eingestiegen, so, und bin losgefahren und merkte dann erst so, scheiße, ich bin ja gar kein Student mehr. Ich muss mir wieder ein Ticket holen. Hatte ich völlig vergessen. War richtig cool.
So, das ja. ist das, was die SPD auf jeden Fall zu bieten hat und uns zeigen möchte.
Genau.
Und
da habe ich ein Fazit. Da ja. sind wir ja jetzt schon.
Das Fazit ist, das was Ganze ist, dein Fazit? Ist schon sozial verträglich, keine Frage. Mir fehlen Zahlen, Daten, Fakten. Mir fehlt so ein bisschen auch, wie wird das Ganze umgesetzt? Also die Vorangehensweise konkret. Natürlich muss man berücksichtigen, klar, es ist ein Wahlprogramm. Es ist auch nur eine Vorlage an die BürgerInnen, um den Menschen quasi ein Angebot zu machen, hey, wenn wir regieren, machen wir das und das. Ich frage mich, wie viel davon umgesetzt werden sollen. Das Ganze hört sich leicht innovativ an. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum will jeder Wasserstoff mit reinnehmen? Ist auch nur eine Ersatztechnologie. Naja, wie dem auch sei.
Das können wir jetzt drüber diskutieren, können wir sogar eine eigene Sendung machen, weil mich jetzt natürlich interessieren würde, was du meinst mit Ersatztechnologie. Aber das besprechen wir hier. Eine
Übergangstechnologie ist es.
Zu was?
Naja, quasi.
Von was zu was? Lass uns das nicht jetzt besprechen. Ja. Das würde den Rahmen sprengen. Mein Fazit einerseits, wenn man sich so das ganze Wahlprogramm anguckt, da ist viel Klein-Klein im Wahlprogramm und wenig Konkretes tatsächlich. An der einen oder anderen Stelle fehlt mir der Mut. Da habe ich noch so ein Beispiel mitgebracht, wo ich dann auch gleich noch eine Frage an dich habe, Noah. Und zwar heißt es da, wie gesagt, ein Beispiel hast du Auszug. Die Corona-Pandemie hat gravierende Auswirkungen. Auch auf die öffentlichen Haushalte. Während die Steuereinnahmen zurückgehen, sind die staatlichen Ausgaben gestiegen. Eine Politik der Austerität nach der Krise wäre ein völlig falscher Weg. Wer diesen Weg verfolgt, setzt unsere Zukunft aufs Spiel oder will harte Einschnitte in den Sozialstaat. Wir stehen für eine Finanz- und Haushaltspolitik, die die großen Zukunftsinvestitionen finanziert und so zukunftsfähige Arbeitsplätze schafft, ein klimaneutrales Wachstum ermöglicht und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt. Daher gilt für uns die Finanzierung der in diesem Zukunftsprogramm formulierten Schwerpunkte stellen wir sicher. Dazu werden wir die verfassungsrechtlich möglichen Spielräume zur Kreditaufnahme nutzen. So, das ist erstmal so eine starke Aussage, vor allen Dingen im ersten Teil des Textes. Und in dem zweiten Teil des Textes ist es ja so, die verfassungsrechtlichen möglichen Spielräume, wenn du das hörst, so, wir wollen das alles ausnutzen und wollen keine Sparpolitik mehr machen, was würdest du dann denken, wenn du das hörst bezüglich der Schuldenbremse?
Das ist schwierig. Also Schuldenbremse generell. Ja, was ist dazu meine Antwort? Meine Antwort ist... Ja,
was suggeriert das, was dort steht, hinsichtlich der Schuldenbremse? Soll die bleiben oder soll die abgeschafft werden?
Na, grundsätzlich, dass sie eher bleiben soll, ne? Die wollen halt vermehrt, würde ich sagen, schon Stabilität. Aber sie wollen halt irgendwie schon investieren.
Meine Interpretation ist dann anders. Wenn da steht, die Sparpolitik muss ein Ende haben, dann bedeutet das für mich, okay, dann hat die Schuldenbremse keinen Bestand mehr, weil das steht da ja.
Schon,
Austeritätspolitik ist der falsche Weg.
Aber man muss ja auch differenzieren, Sparpolitik hinsichtlich was. Die wollen ja auch natürlich was in was investieren. Aber in Dinge, die sinnvoll sind und nicht wieder an die Scheuer 500 Millionen.
Ist mein Fehler, vielleicht ist nicht klar geworden, worauf ich hinaus will. Mich stört es, dass solche Formulierungen da drinne stehen, die suggerieren, dass man sich nicht an die Schuldenbremse hält, aber man nicht den Mut hat, da reinzuschreiben, dass die Schuldenbremse abgeschafft werden soll. Das ist das, was mich stört.
Ja, ich zitiere dich dann wieder, soll ja auch eine Verhandlungsgrundlage sein, ne?
Da hast du natürlich vollkommen recht. Also zusammenfassend zu dem Programm kann ich sagen, so die Richtung stimmt, aber es ist mir an der einen oder anderen Stelle zu unkonkret und zu wenig progressiv. Und progressiv ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort.
Ja.
Denn gibt es jetzt, glaube ich, so ein bisschen progressive Musik, würde ich sagen.
Ja, richtig, genau. Wir sind zurück in der Late Machado Playlist. Playlist auf Spotify, Instagram. Was laber ich da? Auf Spotify. Und die findet ihr über Instagram. Wenn ihr nämlich auf Fuck My Brain, unser Profil, geht, auf den Ordner Highlights und wichtige Links und oben links auf Playlist öffnen klickt, dann findet ihr die Late Machado Playlist. Und Tobi, in dem Sinne, einmal schnell gefragt, was ist dein Lied der Woche?
Ja, ich will gar nicht lange reden, von der Band Crowded House, das Lied Don't Dream It's Over.
Mhm, geil.
Und was hast du für einen tollen Song diese Woche für uns?
Mein Song, ja, der orientiert sich so ein bisschen am Thema Angst. Der heißt nämlich Fear und ist von den Current Boys. Und damit wir keine Angst haben dieses Jahr, dass wir eine schlechte Partei hier gewählt bekommen, möchten wir euch natürlich unsere zweite Partei vorstellen, nämlich die Grünen.
Ja, und bevor ich zu der Partei komme, muss ich schweren Herzens erstmal sagen, Noah, was sagt dir das Stichwort ein schöner Land in dieser Zeit?
Ja, grüner Werbespot.
Ja, genau. Und da muss ich leider mal wieder sagen, was ist eigentlich mit den Parteien los? Gibt es da keine Leute, die irgendwie mal draufschauen, was man da so marketingmäßig veröffentlicht?
Also die,
also dieser
von der Jungpartei, die sind eigentlich immer gut.
Ja, ich meine, die Grünen sollten ja eigentlich eine junge Partei sein.
Ja.
So. Und es ist ja auch schön, dass man sagt, hey, wir veröffentlichen so einen YouTube-Spot oder wo auch immer das sonst noch so lief, wo auch irgendwie gesungen wird. Muss jetzt nicht unbedingt so ein deutsches Volkslied sein, aber scheißegal. Aber das ist ja jetzt nun etwas peinlich gewesen. Und ähnlich wie bei der CDU damals mit dem Rezo-Video. Und dann hat Amthor ein anderes Video gedreht, wo dann die
Rezo,
CDU ja noch gesagt hat,
Alter Zerstörer.
Okay, und da hat ja offensichtlich jemand aus der Partei nochmal drüber geguckt und hat damals gesagt, so ist keine gute Idee, das zu veröffentlichen. Hätte ich mir gewünscht, dass es bei den Grünen auch so gewesen wäre, dass es keine gute Idee ist, dieses Lied zu veröffentlichen. Aber nun gut.
Vielleicht sollte das ganz viel Gemeinschaft darstellen.
Ja, sollte es, aber ich glaube, der Schuss ging nach hinten los. Wie auch immer, guckt euch das mal an, wenn ihr Lust habt auf ein kleines bisschen Fremdschämen. Aber das ist ja auch nur unsere Meinung. Die Grünen wurden gegründet am 13. Januar 1980, haben aktuell in etwa 106.000 Mitglieder und sind nur auf Landesebenen in der Regierungsbeteiligung, und zwar in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Sie treten an mit ihrer Spitzenkandidatin Annalena Baerbock, und das Wahlprogramm heißt Deutschland, alles ist drin, mit dem Untertitel Bereit, weil ihr es seid, und ist von allen Wahlprogrammen, die wir uns angeschaut haben, das umfangreichste. Es hat nämlich sage und schreibe 272 Seiten. Und Einnahme plus und minus durch die Vorschläge, würde dieses Wahlprogramm genauso umgesetzt werden, gäbe es Steuermehreinnahmen von 18 Milliarden Euro. Wie klingt das Wahlprogramm?
Liebe WählerInnen, durch Wahlen entscheidet eine Gesellschaft, wer sie sein will. Das gilt erst recht für diese Bundestagswahl am 26. Dezember. Habe ich Dezember gesagt? Ja. Hoppala, ja gut.
Weihnachten.
Mit ihr endet eine Ära und eine neue kann beginnen. Zukunft ist aber nichts, was uns einfach widerfährt. Sie, liebe WählerInnen, können mit ihrer Stimme selbst entscheiden, welche Richtung sie nimmt. Wir, Bündnis 90, die Grünen, legen mit diesem Programm unser inhaltliches Angebot an Sie vor. Wir tun dies in einer Zeit des globalen Ausnahmezustands. Die Pandemie hat uns alle bis ins Mark getroffen. Sie hat im Guten gezeigt, welche Gemeinsamkeit, Innovationskraft und Widerstandsfähigkeit wir Menschen erreichen können. Sie hat aber auch die Schwachstellen unserer Gesellschaft schonungslos offengelegt, und das in einer ohnehin verwundbaren Welt. Die globalen Krisen dieser Zeit, zuallererst die Klimakrise als wahre Menschenkrise, wirken in unser aller Leben hinein und gefährden Freiheit, Sicherheit und Wohlstand. Wir haben die Wahl. Wir können entscheiden, ob uns die Krise über den Kopf wachsen oder wir über sie hinaus.
Durch die Solidarität, mit der unsere Gesellschaft den Verletzlichsten und den stärksten Schutz gegeben hat, durch Rücksichtnahme, die so viele Menschen an den Tag legen, durch Wissenschaft und Fortschritt, täglich wachsen in der Pandemie Menschen über sich hinaus, im Krankenhaus, im Altersheim, im Supermarkt, im Labor, Kinder, Eltern und Lehrkräfte im Distanzunterricht, Jugendliche allein zu Hause, Selbstständige, die größte Anpassungsfähigkeit zeigen. Jetzt ist es Zeit, dass die Politik über sich hinauswächst. Wir können aus Fehlern lernen. Wir haben erlernt, wie fragil der Status quo ist, wie zerbrechlich eine rein auf Profit ausgerichtete Wirtschaft, aber auch welche Bedeutung Grundrechte haben und wie stark unsere Gesellschaft ist. Wir haben erfahren, wie begrenzt nationale Antworten auf globale Fragen sind, gesehen, wie viel Unsicherheit entsteht, wenn man nur auf Sicht fährt und wie notwendig eine Politik mit Weitblick und für Frieden ist.
So viel zum Einstieg in das Wahlprogramm.
Wie klingt das in deinen Ohren erstmal?
Naja, sehr verhalten und ja, hey, komm, ich mache dir ein Angebot, kannst du drauf eingehen, ich lasse dir die Wahl.
Das finde ich zum Beispiel ein wichtiger Punkt, ne, in dem Abschnitt, den du auch vorgelesen hast, dass da steht, so, dass die ein Angebot an den Wähler vorlegen, finde ich eigentlich eine sehr...
Wir sind die CDU, hier bitte schön.
Also das so kommunikationstechnisch gesehen eine sehr angenehme, eine sehr wertschätzende Formulierung auf jeden Fall. Noah hat sich hier gerade ein Bein abgerissen.
Aha, das tat weh.
Das Bein gestoßen, okay. Also ein sehr angenehmen Sound, so wie man das eigentlich von den Grünen, glaube ich, ja auch erwarten würde, wenn man so deren Philosophie kennt erstmal. Und da springen wir doch mal direkt in das Wahlprogramm rein, würde ich sagen. Und
zum
wir starten
Thema Wirtschaft, wie immer.
Mit dem Thema Wirtschaft, genau. Und da heißt es zum Beispiel in dem Wahlprogramm, wir sehen es als unsere Verpflichtung, Unternehmen und ihre Beschäftigten auf dem Weg hin zu einem klimaneutralen Wirtschaftssystem zu unterstützen. Gerade auch dort, wo sich Jobprofile grundlegend verändern oder Arbeitsplätze verloren gehen. Es braucht in der ökologischen Transformation ein noch viel besseres Angebot an Weiterbildung und Qualifizierung. Dazu wollen wir ein Recht auf Weiterbildung einführen und mit einem Weiterbildungsgeld auch für Erwerbstätige in Qualifizierungsphasen eine soziale Absicherung schaffen. Mit einem neuen Qualifizierungskurzarbeitergeld ermöglichen wir Unternehmen in Phasen der Transformation, ihre Beschäftigten im Betrieb zu halten und nachhaltig zu qualifizieren. Kurz übersetzt bedeutet das, Kurzarbeitergeld kennt mittlerweile jeder das Prinzip.
Ja, nach der Corona-Krise auf jeden Fall.
Das bedeutet quasi, dass auch Unternehmen für Mitarbeiter, die in eine Weiterqualifizierung geschickt werden und deswegen nur teilweise in dem Betrieb arbeiten, halt ein Kurzarbeitergeld beantragen können, damit das diese Weiterbildung für Unternehmen attraktiver und besser finanzierbar ist. Und das finde ich grundsätzlich begrüßenswert, würde ich mal sagen, oder?
Ich auch. Ebenso setzen die Grünen auf eine Energierevolution, durch die hunderttausende neue Green Jobs entstehen sollen, mit einem klimaneutralen Umbau der Wirtschaft vereint. Wie ihr sicher mitbekommen habt, wurden mehr als, glaube ich, 80.000 Stellen oder 100.000 Stellen sind es mittlerweile in den erneuerbaren Energien abgebaut und diese sollen jetzt neu aufgebaut werden. Auch das Handwerk soll oder wollen die Grünen attraktiver machen.
Und dazu, wenn mich nicht alles täuscht, hast du ja auch was gefunden, was so Handwerk und Fachkräfte angeht?
Durch den demografischen Wandel wird in den kommenden 15 Jahren die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter um 6 Millionen schrumpfen. Gleichzeitig erfordern die Berufe der Zukunft ganz neue Fähigkeiten. Der Arbeits- und Fachkräftemangel wird sich verstärken und dem wollen wir entgegenwirken.
Und ein paar Absätze weiter unten zu dem selben Thema heißt es im Übrigen auch, Einwanderung in unser Land erleichtern wir mit der Einführung einer Talentkarte und einer schnelleren Anerkennung ausländischer Bildungs- und Berufsabschlüsse, auch wechselseitig in der EU. Allgemein wollen wir die Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse beschleunigen, sowie das Anerkennungsverfahren kostengünstiger gestalten. Und du sprachst ja eben halt gerade von dem Handwerk. Da hat man ja in der letzten Zeit immer wieder auch gehört, dass es Fachkräftemangel halt gibt. Und von dem her finde ich das einfach eine gute Idee, wenn im Ausland ausgebildete Menschen es leichter haben, hier, dass ihr Beruf auch anerkannt wird und sie in den entsprechenden Berufen auch arbeiten können, oder?
Ganz klar. Ebenso wollen die Grünen den Mindestlohn, so wie die meisten Parteien, auf 12 Euro pro Stunde anheben.
Da und? Hatten wir ja schon ein paar Parteien und ich spoiler schon mal, bei der Linken kommen wir wieder zu dem Thema und da besprechen wir es etwas ausführlicher.
Und die sachgrundlosen Befristungen von Beschäftigungsverhältnissen lehnen sie ab. Leiharbeiter sollen vom ersten Tag an den gleichen Lohn bekommen wie Stammbeschäftigte plus eine Flexibilitätsprämie.
Mhm. Das ist tatsächlich ein Modell, ähnlich wie es in Frankreich schon gibt. In Frankreich ist es nämlich so, dass es für Leiharbeit sozusagen einen Aufschlag von 10% gibt, was die Kosten angeht. Und damit wollen die Grünen die Leiharbeit einfach unattraktiver machen. Auch etwas, was ich persönlich begrüßenswert finde.
Ja. Die Grünen sind für eine Bundestariftreuegesetz und dafür Tarifverträge allgemein verbindlich zu stärken.
Also, dass Tarifverträge überall gelten, lese genau. Ich da so draus.
Richtig. Mhm. Und auch außerdem will sie für das Rückkehrrecht in Vollzeit, um die Frauenerwerbsquote zu erhöhen, kämpfen.
Das ist auch ein Thema, was wir beim Thema Rente in dem Block Soziales nochmal aufgreifen werden. Aber grundsätzlich eine gute Sache auf jeden Fall. Ja, weiterhin im Bereich Wirtschaft geht's bei den Grünen auch um das Thema Gründung zum Beispiel. Und da findet sich im Wahlprogramm Folgendes.
Um den Wohlstand von morgen zu sichern, brauchen wir eine neue GründerInnenwelle. Mit einem Gründungskapital, das für GründerInnen und NachfolgerInnen einen Einmalbetrag bis maximal 25.000 Euro sicherstellt, wollen wir dafür sorgen, dass keine gute Idee und kein Neustart an zu wenig Eigenkapital scheitert. Bedingung ist, dass die geförderten Gründungen sich an den UN-Nachhaltigkeitszielen ausgerichtet und eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durch Sachverständige durchgeführt wird.
Na, was hältst du davon?
Klingt sinnvoll zu investieren in Unternehmen, die auch langfristig Zukunft haben, Arbeitsplätze erschaffen können und sich fürs Klima quasi auch eignen. Das ist eine gute Idee.
Finde ich auch eine gute Idee. Und es gibt noch einen zweiten Punkt in dem Programm, wo es darum geht, Gründern beziehungsweise auch Selbstständigen Sachen zu erleichtern. Da heißt es nämlich, zur Entlastung und Förderung der Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmern wird die Gewinngrenze für die Buchführungspflicht angehoben. Auch etwas, was ich begrüße, weil das letzten Endes das einfach eine bürokratische Erleichterung ist für diejenigen, die ja selbstständig tätig sind. Und jeder, der das mal gemacht hat, weiß, was für ein großer Aufwand es aktuell ist, was das Thema Buchführung einfach angeht. Und schlicht und ergreifend hat da ja auch niemand Bock drauf, um es mal so zu sagen. Auch das Thema Steuern taucht da bei den Grünen selbstverständlich auf. Und da geht's wie in anderen Steuerprogrammen auch um die Anhebung des Spitzensteuersatzes beispielsweise. Im Unterschied zu manchen anderen Wahlprogrammen sind hier und da tatsächlich auch konkrete Zahlen genannt. Und da hat Noah auch etwas Interessantes gefunden zu dem Thema.
Die Vermögensungleichheit in Deutschland hat stark zugenommen und liegt weit über dem EU-Durchschnitt. Das liegt unter anderem daran, dass es sehr reichen Menschen möglich ist, durch Gestaltung einer Besteuerung von Vermögen, etwa bei der Erbschaftssteuer, nahezu komplett zu entgehen. Wir wollen solche Gestaltungsmöglichkeiten abbauen und große Vermögen wieder stärker besteuern. Dafür gibt es verschiedene Instrumente, wie zum Beispiel die Erbschaftssteuer oder die Vermögensteuer. Die Einführung einer neuen Vermögensteuer für die Länder ist unser bevorzugtes Instrument. Die Länder sollten die Einnahmen dieser Steuer für die Finanzierung der wachsenden Bildungsaufgaben einsetzen. Die Vermögensteuer sollte für Vermögen oberhalb von 2 Millionen Euro pro Person gelten und jährlich 1% betragen.
Also hier das erste Mal konkrete Zahlen. Darüber hinaus wollen die Grünen den Spitzensteuersatz auf 45% erhöhen ab einem Einkommen von 100.000 Euro. Bisher sind es 275.000 Euro, nee, gar nicht erhöhen, 45% gibt es ja jetzt schon, die gelten aber erst ab 275.000 Euro. Und ab 250.000 Euro für Alleinstehende beziehungsweise 500.000 Euro für Paare soll der Spitzensteuersatz bei 48% liegen. Da haben wir vorhin auch schon gesagt, da hatten wir auch schon mal höhere Steuern auf jeden Fall.
Richtig. Wir springen in den weiteren Themenpunkt Familie und Soziales.
Moment. Ich habe noch einen Punkt zum Thema Bahn.
Aha.
Die Grünen fordern keine Verstaatlichung der Bahn, so wie das bei anderen Wahlprogrammen auch ist. Da haben wir vorhin bei der SPD ja auch schon was zu gesagt, zu diesem komischen Konstrukt der Bahn auf jeden Fall. Und es gibt auch noch eine interessante Bemerkung in dem Wahlprogramm. Da heißt es nämlich, Wohlstand definiert sich nicht allein durch Wachstum des BIP, sondern lässt sich viel besser als Lebensqualität verstehen. Wir wollen den Erfolg Deutschlands und der Unternehmen neben ökonomischen auch anhand inklusiver, sozialer, ökologischer und gesellschaftlicher Kriterien messen und die politischen Leitplanken wie Anreize und Wirtschaftsförderung entsprechend neu ausrichten. Dafür soll in Zukunft gemeinsam mit dem Jahreswirtschaftsbericht ein Jahreswohlstandsbericht veröffentlicht werden. Dieser berücksichtigt dann zum Beispiel auch den Beitrag des Naturschutzes, einer gerechten Einkommensverteilung oder auch guter Bildung zum Wohlstand unserer Gesellschaft. Entsprechend ändern wir die Erfolgsmessung auf Unternehmensebene und ergänzen die Bilanzierungsregeln um soziale und ökologische Werte. Das ist auch tatsächlich eine Idee, die aus dem Bereich der Gemeinwohlökonomie kommt. Deswegen kann ich die nur begrüßen. Scheint hier, ist ja noch einigermaßen vage formuliert, aber eher als ein diskursives Element gedacht zu sein. Finde ich aber gut, um so eine, wie soll ich das nennen, so eine Fokusverschiebung weg von diesen reinen Zahlen, wie viel Gewinn hat ein Unternehmen gemacht, hin mehr zu der Betrachtung, was hat dieses Unternehmen denn der Gesellschaft beigetragen.
Da hat, glaube ich, auch Rutger Breckmann drüber geschrieben in seinem Buch Utopien für Realisten, oder nicht? Wenn ich mich richtig entsinne, hat er auch gesagt, der BIP bemisst sich an so vielen Dingen, die einfach total unnötig sind. Man sollte sozial-ökologische Parameter dort mit einbauen.
Das stimmt. Und jetzt, um den Übergang zu gestalten zu dem Thema Soziales, was du eben ja schon angeteasert hast, gibt es auch noch eine tatsächlich einigermaßen interessante Sache, die da drinne steht, die mit Steuergerechtigkeit auch zu tun hat. Und da findet sich nämlich dieser kleine versteckte Satz, Kapitalerträge werden unter Beibehaltung des Sparerfreibetrages mit dem individuellen Steuersatz veranlagt. Und das ist ein sehr interessanter Satz, obwohl er so unscheinbar mitten in einem Absatz irgendwie versteckt da steht, denn also aktuell ist es ja so, dass es einen Sparerfreibetrag gibt von 800 Euro, also 800 Euro Vermögen brauchst du halt nicht zu versteuern und auch die Zinsen, die du davon kriegst, brauchst du halt nicht zu versteuern und bisher ist es ja so, dass Kapitalerträge mit 25% versteuert werden fest, alle Kapitalerträge und das bedeutet ja, dass unser Arbeitslohn höher besteuert wird als zum Beispiel Börsengeschäfte und so und das ist ja völliger Schwachsinn.
Das ist auch völliger Schwachsinn.
So, und dazu sagen, dass wir Kapitalerträge genauso besteuern wollen, wie das Einkommen halt auch, das würde wahrscheinlich natürlich auch zu unheimlichen Mehreinnahmen führen und letzten Endes auch ja nur die betreffen, die ordentlich Patte machen mit Kapitalgeschäften.
Richtig. Wir wollen ja auch eine soziale Gleichheit quasi schaffen, beziehungsweise ein Gleichgewicht wieder schaffen. Dementsprechend stehen auch Kinder und Familien im relativen Fokus des Wahlprogramms, beziehungsweise nehmen einen großen Anteil dessen ein. Im Zentrum stehen dabei die Kinderrechte, die die Grünen gerne im Grundgesetz sehen würden, und Grundsicherungskonzepte, die die bestehenden Sozialleistungen ablösen sollen.
Also da haben wir auch ein ähnliches, was wir bei anderen Parteien auch schon gehört haben, ne, dass die Kinder und alles, was mit Kinderbetreuung und was weiß ich was zu tun hat, stärker in Fokus rückt. Ne? Ich glaube auch dieses Kindergeld oder Kindergrundsicherung oder sowas, da haben die ja sicherlich auch was dazu, oder?
Ja, mit der Kindergrundsicherung streben die Grünen eine Zusammenlegung von Kindergeld, Kinderzuschlag, Sozialgeld und von Bedarfen für Bildung und Teilhabe an. Je geringer das Familieneinkommen ist, desto höher soll die Kindergrundsicherung ausfallen.
Klingt für mich auch erstmal gut.
Richtig. Und was noch on top kommt, mit der Kinderzeit Plus wollen die Grünen die Elternzeit auf 24 Monate ausweiten. Außerdem soll sie bis zum 14. Lebensjahr genommen werden können. Für den zweiten Elternteil will die Partei zusätzlich eine 14 Tage Freistellung nach der Geburt eines Kindes. Das Kinderkrankengeld soll auf 15 Tage im Jahr pro Kind und Elternteil angehoben werden, bei Alleinerziehenden analog auf 30 Tage.
Ähnlich wie ich das vorhin auch gesagt habe, ich finde alles, was das Kindeswohl weiter nach vorne bringt, finde ich ja ohnehin unterstützenswert, weil das ist jetzt natürlich wieder so diese Floskel, aber ich muss sie an dieser Stelle einfach bringen, die Kinder sind nun mal unsere Zukunft.
Klar. Und
in die Zukunft muss man investieren.
Es gibt aber auch noch weitere Punkte im Bereich Soziales. Mhm. Soziale Eltern sollen durch die Weiterentwicklung des sogenannten kleinen Sorgerechts besser gestellt werden. Auf Antrag beim Jugendamt soll die elterliche Mitverantwortung auf bis zu 2 weitere Erwachsene übertragen werden können. Mit einer Reform des rechtlichen zweiter Elternteil gelten, weil ich habe mich verlesen. Mit einer Reform des Abstammungsrechts wollen die Grünen dafür sorgen, dass lesbische Mütter automatisch als rechtlicher zweiter Elternteil gelten, auch ohne Adoptionsverfahren. Witzig, was gerade in meinem Kopf abging.
Na, erzähl.
Das war wie so eine Kassette, die einen Sprung hat.
Eine Platte.
Ja, voll.
Eine Schallplatte.
Ja, voll. Okay.
Ja, also kann ich nicht nur aus Gleichstellungsgründen befürworten, daraus natürlich in erster Linie, aber gerade wenn da Adoptionsverfahren wegfallen, ist das einfach auch ein Abbau von Bürokratie, somit auch wieder ein Abbau von Kosten und es ist einfach auch menschenorientiert.
Ganz klar.
Und von daher finde ich das gut. Apropos Menschenorientierung, wir haben gerade bei der SPD ja auch so über das Thema Hartz IV gesprochen. Dazu haben die Grünen auch etwas zu sagen und da heißt es nämlich im Grünen Wahlprogramm, jeder Mensch hat das Recht auf soziale Teilhabe, auf ein würdevolles Leben ohne Existenzangst. Deswegen wollen wir Hartz IV überwinden und ersetzen es durch eine Garantiesicherung. Sie schützt vor Armut und garantiert ohne Sanktionen das soziokulturelle Existenzminimum. Sie stärkt so Menschen in Zeiten des Wandels und kann angesichts großer Veränderungen der Arbeitswelt Sicherheit geben und Chancen und Perspektiven für ein selbstbestimmtes Leben eröffnen. Die grüne Garantiesicherung ist eine Grundsicherung, die nicht stigmatisiert und die einfach und auf Augenhöhe gewährt wird. Das soziokulturelle Existenzminimum werden wir neu berechnen und dabei die jetzigen Kürzungstricks beenden. In einem ersten Schritt werden wir den Regelsatz um mindestens 50 Euro und damit spürbar anheben. Die Leistungen der Garantiesicherung wollen wir schrittweise individualisieren. Die Anrechnung von Einkommen werden wir deutlich attraktiver gestalten, sodass zusätzliche Erwerbstätigkeit immer zu einem spürbar höheren Einkommen führt. Jugendliche in leistungsempfangenden Familien sollen ohne Anrechnung Geld verdienen dürfen. Wir begrüßen und unterstützen Modellprojekte, um die Wirkung eines bedingungslosen Grundeinkommens zu erforschen. Erstmal zu dem ersten. Finde ich eine gute Sache, gerade auch das mit den Jugendlichen. Bisher ist es ja tatsächlich so, dass wenn Jugendliche in einer Hartz-IV-Familie arbeiten, auch den Jugendlichen das Geld, was die erarbeiten, weggenommen wird. Das finde ich katastrophal. So, wie will ich da überhaupt Anreize schaffen?
Denen wird ja quasi schon die Überzeugung gegeben, es ist nicht wert, arbeiten zu gehen.
Genau das ist es nämlich. Und das finde ich total kritisch. Dann haben die natürlich recht mit dem, was sie sagen, was Teilhabe und so angeht, aber wenn da wieder dieses steht, wir begrüßen und unterstützen Modellprojekte, um die Wirkung eines bedingungslosen Grundeinkommens zu erforschen, stelle ich mir auch immer wieder die Frage, global gesehen auch, wie lange und wie oft wollen wir denn noch Modellprojekte starten, um das zu erforschen, was dabei rauskommt? Das gab schon so oft. Wir haben in der Sendung Utopien für Realisten darüber geredet. Das gab schon in anderen Ländern. Und alle Versuche haben bisher gezeigt, dass viele Sorgen, die damit verbunden sind, unbegründet sind. Und da hätte ich mir an dieser Stelle von den Grünen tatsächlich gewünscht, sich, stärker zu positionieren und zu sagen, wir sind für eine, perspektivisch zumindest für eine Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Also
ja, aber es steht halt quasi so ein bisschen auf dem Index, ne?
Ja, ich weiß, das ist
die Leute haben
eine unpopuläre Meinung.
Nicht verstanden. Das ist es.
Das ist eine unpopuläre Meinung, das stimmt schon. Oder ein unpopuläres Projekt noch, zumindest bei den Generationen, die andere Parteien wählen, sage ich mal so vorsichtig.
True.
Aber nichtsdestotrotz muss ich da noch mal ein bisschen progressiv vorangehen. Aber nun gut, wir haben jetzt die Absicherung während des Arbeitslebens. Es geht natürlich auch bei den Grünen um die Absicherung nach der Arbeitszeit, sprich das Rentenalter. Und da hast du auch was zu gefunden.
Die langfristige Sicherung des Rentenniveaus bei mindestens 48% hat für uns hohe Priorität. Bei einem weiteren Absinken wären immer mehr Menschen auf Grundrente angewiesen und die Akzeptanz der gesetzlichen Rente wäre gefährdet. Um das Rentenniveau zu sichern, wollen wir die Frauenerwerbstätigkeit unter anderem durch ein Recht auf Rückkehr in Vollzeit erhöhen. Um Altersarmut zu verhindern, werden wir die Grundrente reparieren und zu einer echten Garantierente weiterentwickeln, die deutlich mehr Menschen als bisher einbezieht und finanziell besser stellt. Grundsätzlich halten wir an der Rente bis 67 fest. Mit 67.
Ja, hoffentlich nicht nur bis 67.
Ja. Wir wollen es Menschen aber leichter machen, selbst darüber zu entscheiden, wann sie in Rente gehen wollen, auch über die Regeleintrittsgrenze hinaus. So.
Jawohl. Okay, also die Renten sollen stabil bleiben, finde ich eine wichtige Sache. Wir haben vorhin das ja schon gehört mit der Frauenerwerbstätigkeit und dem Recht auf Rückkehr. Finde ich auch eine super Sache, weil gerade was die Rente angeht, wenn man sich da Zahlen anguckt, sind da Frauen doch sehr benachteiligt, wenn die eine Kinderpause gemacht haben und so, dann fällt das in der Rentenberechnung alles weg. Beziehungsweise, anders gesagt, die haben danach manchmal ja Probleme, in den Beruf zurückzukehren und daher fallen bestimmte Dinge in der Rente einfach weg und sie bekommen eine geringere Rente, finde ich völlig ungerechtfertigt und deswegen ist natürlich diese Idee, die Garantie
so viel zu Generationenvertrag, ne?
Ja, genau, das ist ein wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Ja, das als paar Punkte zu Familie und Soziales.
Thema dann Bildung.
Gehen wir weiter zum Thema Bildung, ja.
Die Grünen wollen sich für eine Verbesserung des Kita-Personalschlüssels stark machen. Demnach soll eine Erzieherin oder ein Erzieher maximal 4 Kinder unter 3 Jahren beziehungsweise maximal 9 Kinder über 3 Jahren gleichzeitig betreuen.
Aha, hier finde ich es auf jeden Fall schon mal gut, positiv anzumerken im Vergleich zu den anderen Parteien, dass hier konkrete Zahlen mal genannt werden, wie die Grünen sich das so vorstellen, was so deren Ziel
ja,
ist.
Ja, die Grünen sind aber relativ konkret auch in den Zahlen, Daten, Fakten, die sie widerspiegeln. Das haben schon sehr viele Medienanstalten auch berichtet.
Ja.
Das ist auch gut so.
Das stimmt.
Aber für jedes Kind soll das Recht auf einen Ganztagsplatz festgeschrieben werden. An den Kosten soll sich der Bund beteiligen.
Haben wir vorhin schon gesagt. Da genau. Gab es jetzt gerade eine Diskussion zu und eine Entscheidung. Bundestag hat auch schon entschieden. Insofern der Bundesrat zustimmt, wird das ab 2026 tatsächlich auch so sein.
Schulen sollen Budgets zur Selbstverwaltung bekommen, um Kinder mit besonderem Bedarf gezielt fördern zu können. Schulen mit besonderem Unterstützungsbedarf sollen über ein Bundesmodellprogramm gestärkt werden.
Finde ich auch eine super Sache. Inklusion,
großes Thema in Deutschland bei uns.
Und jetzt, was die Schulen angeht, kommen wir jetzt zu einem deiner Lieblingsthemen tatsächlich auch.
ErzieherInnen und LehrerInnen sind jederzeit systemrelevant. Diese Wertschätzung sollte sich in ihrer Arbeit, ihrer Bezahlung und in der Ausstattung widerspiegeln. Schulen sollen attraktive Orte sein. Dafür brauchen sie nicht nur schnelles Internet und saubere Toiletten, sondern auch zeitgemäße Raumkonzepte mit genügend Platz für vielfältige und inklusive Lernformen. Multiprofessionelle Teams sollen Kinder in ihren unterschiedlichen Bedürfnissen bestmöglich Unterstützung bieten. Dafür brauchen sie gute Aus- und Weiterbildung, sichere Berufswege und einen guten Lohn.
Hier stecken, finde ich, in dem einen Absatz stecken unheimlich viele verschiedene Themen drinne. Ne, über die Ausbildung der Lehrer haben wir natürlich immer schon mal gesprochen. Der muss attraktiver sein, der Beruf. Aber ich finde es auch wichtig, dass hier so explizit eingegangen wird auf das Thema Lernumgebung. Ja, und dass gesagt wird, dass die Schule ein attraktiver Lernort sein muss. Mit deinem Lieblingsthema meinte ich natürlich das da drin enthaltene Thema der Digitalisierung, was wir immer wieder haben und immer so gleich leicht belächeln sozusagen, weil da viel an der Infrastruktur noch geändert werden muss.
Ich finde aber auch sichere Berufswege relativ witzig, weil es Innovationsforscher gibt, die sagen, dass sich in den nächsten Jahren die Berufe einfach multivariabel, so. Also du wirst verschiedene Berufe in einem Beruf kombinieren müssen, um quasi überhaupt dem Bedürfnis der Menschen oder der Anforderungen gleichkommen zu können.
Ja, also es wird immer über Diversität gesprochen in der Gesellschaft zwischen uns Menschen, aber auch im Berufsleben. Berufe werden immer diverser, Branchen werden immer diverser und es gibt immer mehr Spezialistentum, immer mehr verschiedenste Berufsbezeichnungen, keine Ahnung was, da blickt ja mittlerweile kaum mehr jemand durch. Deswegen alles, was in irgendeiner Art und Weise damit zu tun hat, bestimmte Berufe, Berufszweige attraktiver zu machen, zu fördern oder so, halte ich für unterstützenswert. Und jetzt kommen wir zu einem deiner weiteren Lieblingsthemen, interessanterweise.
Ja, schon BAföG.
Ja.
Eine Grundsicherung in Ausbildung und Studium ist die Überschrift. Dafür wollen wir das BAföG neu aufsetzen und zu einer Grundsicherung für alle Studierenden und Auszubildenden umbauen. Sie sollen in einem ersten Schritt aus einem Garantiebetrag und einem Bedarfszuschuss bestehen, der den Gesamtbetrag im Vergleich zum heutigen BAföG substanziell erhöht und dem Großteil des in Frage kommenden Personenkreises zugutekommt. Studierende oder Auszubildende bekommen den Betrag direkt überwiesen. Perspektivisch soll sie elternunabhängig gestaltet sein. Da nicht jeder Bildungsweg linear ist oder zum Teil berufsbegleitend verläuft, wollen wir die Bildungsfinanzierung noch stärker altersunabhängig konzipieren. Ein Schritt in diese Richtung ist die Einführung eines Weiterbildungs-BAföGs.
Ja, was halten wir davon?
Ja, ist eigentlich auch schon wieder, wie bei der SPD, ist es ein sinnvolles Konzept, ne?
Ja.
Deswegen.
Das kann man sagen.
Genau.
Ja, das als paar Themen zu dem Thema Bildung, ne?
Richtig.
Klimaschutz.
Und dementsprechend sliden wir in den Klimaschutz.
Genau. Und beim Klimaschutz ist erstmal eine Sache anzumerken und das passt natürlich zu der Partei Die Grünen. Klimaschutz ist in dem Wahlprogramm der Grünen Kapitel 1. Also damit fängt sozusagen alles an, was ja dem Image der Grünen letzten Endes oder zu dem Image der Grünen letzten Endes auch passt. Und der Noah wird uns gerade mal tatsächlich den allerersten Absatz, der zum Klimaschutz da steht, gerade mal vorlesen.
Die Klimakrise ist die Existenzfrage unserer Zeit. Daher ist Klimaschutz keine Zukunftsaufgabe, sondern Klimaschutz ist jetzt. Wenn wir zu Beginn dieses Jahrzehnts konsequent handeln und die sozial-ökologische Transformation einläuten, können wir die Klimakatastrophe noch verhindern und zu einer klimagerechten Welt beitragen. Klimaneutralität ist dabei eine große Chance für höhere Lebensqualität, mehr soziale Gerechtigkeit und einen klimagerechten Wohlstand. Sie gilt es zu ergreifen.
Hier finde ich ganz wichtig, die Formulierung, die dazwischen drin stand, fand ich echt gut. Dieses Klimaschutz ist jetzt.
Ja.
Ne, wir haben bei den anderen Wahlprogrammen immer wenn da Jahreszahlen standen, haben wir gesagt, zu spät, zu spät, zu spät. Wir werden auch hier noch auf Jahreszahlen kommen. Aber so diese Formulierung, Klimaschutz ist jetzt, finde ich super. Und es geht eben halt hier auch nicht immer nur um Klima und Wirtschaft und CO2, sondern etwas weiter unten heißt es in demselben Text, der Verlust an intakter Natur und Umwelt ist ebenso dramatisch wie die Klimakrise und eine der größten Bedrohungen für ein gutes und gesundes Leben. Wenn wir unsere Lebensgrundlagen schützen wollen, wenn wir auch die zweite große ökologische Krise, das Artensterben, eindämmen wollen, dann bedarf es mehr als einer Kurskorrektur, dann brauchen wir einen neuen Kurs. Wir machen die planetaren Grenzen zum Leitprinzip unserer Politik und tragen so auch zu mehr Umweltgerechtigkeit bei. Entsprechend verändern wir die Wirtschaftsweise, denn auf einem endlichen Planeten kann es kein unendliches Wachstum geben. Wir setzen Prioritäten. Von jetzt an wird belohnt und gefördert, was Mensch und Tier, Klima und Natur schützt. Und was zerstörerisch wirkt, muss dafür auch die Kosten tragen und so schnell wie möglich überwunden werden. Indem wir den Schutz der Meere und Gewässer, des Klimas und der Böden, der Tiere und Pflanzen zum Bestandteil unseres Wirtschafts- und Rechtssystems machen, kann es gelingen, die Stabilität der Ökosysteme und unsere Lebensgrundlagen zu gewährleisten und damit auch unsere Grundlagen für ein gesundes und friedliches Zusammenleben. Klingt erstmal sehr ambitioniert auf jeden Fall, klingt für mich auch sehr grün, so wie man die Grünen einschätzt. Die haben ganz viele verschiedene Aspekte dort mit eingebaut und dann gucken wir doch mal, was für Vorschläge die Grünen in ihrem Wahlprogramm machen, um das umzusetzen.
Der Klimaschutz zieht sich, wie schon gesagt, durch das gesamte Programm. Und die Partei strebt natürlich auch Klimaneutralität und einen klimagerechten Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft an. In 20 Jahren soll Deutschland dem grünen Programm zufolge klimaneutral sein.
Aha, das ist ja also 2040, wenn wir jetzt mal großzügig rechnen. Bei den meisten Parteien stand, glaube ich, 2045 drin.
Genau.
Ne, also sind wir da schon mal 5 Jahre früher. Und zu unserer großen Freude taucht, glaube ich, auch die Zahl 2030 auf, ne?
Genau, bis 2030 sollen in Deutschland 70% CO2 eingespart werden. Erreichen will man das auch mit einem schnelleren Kohleausstieg, ebenfalls bis 2030. Zudem plant die Partei eine CO2-Bremse für alle Gesetze. Gesetzesvorhaben sollen also auf ihren CO2-Ausstoß hin geprüft werden.
Jo, da steht nämlich dazu, zu dieser CO2-Bremse, wir wollen Klimaschutz systematisch in unsere Rechtsordnung aufnehmen. Für Genehmigungsprozesse führen wir eine Klimaverträglichkeitsprüfung ein. Mit einer CO2-Bremse machen wir Klimaschutz zur Querschnittsaufgabe, indem wir Gesetze auf ihre Klimawirkung hin prüfen, die Vereinbarkeit mit der nationalen Klimaschutz Klimaschutzzielen und dem CO2-Budget sicherstellen und den möglichen Einsatz von klimafreundlichen Alternativen gewährleisten. Das finde ich zum Beispiel mal einen sinnvollen Vorschlag, der ja viel kritisiert wurde. Ich glaube, die Bild-Zeitung hat sich auch unter anderem darauf gestürzt, dass ja sozusagen die Grünen sagen, in Zukunft, wenn Gesetze beschlossen werden im Bundestag, bevor sie beschlossen werden, muss geprüft werden, ob diese Gesetze die Klimaziele unterstützen oder denen entgegenlaufen. Und wenn sie denen entgegenlaufen, können sie eben halt nicht verabschiedet werden. Und das finde ich konsequent, muss ich ehrlicherweise sagen.
Das ist einfach eine Maxime, die gesetzt wird.
Dann gibt es aber auch noch was zum Thema CO2-Preis. Ne? Das war ja auch immer so ein Diskussionsthema.
Genau. Der soll angehoben werden und ab 2023 60 € pro Tonne betragen.
Das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich sage, das geht mir deutlich überhaupt nicht weit genug. Klar ist das auch zu meinem Nachteil, wenn CO2 teurer wird, so wenn ich mal tanken muss oder sowas. Aber wenn man mal rechnet, und das Umweltbundesamt hat das mal berechnet, was denn die Kosten sind, die CO2 verursacht. So ist es so, also wenn man von dem Schaden ausgeht, ne? Dass eine Tonne CO2 195 € an Kosten verursacht, da bringt es wenig, wenn eine Tonne CO2 dann nur 60 € kostet.
Ja, ist aber auch wieder die Frage der sozialen Verträglichkeit und der Niedrigeinkommen und na, wir brauchen im ländlichen Raum ja auch ein Auto, weil der ÖPNV nicht ausgebaut ist, deswegen ist das dann wieder unfair und in der Stadt könnte das dann quasi günstiger werden, weil man kann ja mit der U-Bahn fahren und also da gibt es so viele Faktoren und Parameter, die mit reinspielen.
Dann gucken wir einfach aber mal weiter.
Ich gehe da mit.
Es geht natürlich weiter auch um das Thema CO2 und was wir bezahlen müssen oder wie wir entlastet werden. Und da hat Noah etwas im Wahlprogramm gefunden, was darauf eingeht, nämlich das Energiegeld.
Das, Energiegeld soll eingeführt werden. Damit nämlich Klimaschutz sozial gerecht ist, wollen wir die Einnahmen aus dem nationalen CO2-Preis direkt an die BürgerInnen zurückgeben. Dazu streben wir neben der Senkung der EEG-Umlage ein Energiegeld an, das jeder, jede Bürgerin, Bürger erhält. Über das Energiegeld geben wir alle zusätzlichen Einnahmen transparent an die Menschen zurück und entlasten sie direkt, indem sie eine Rückerstattung pro Kopf bekommen. So wird klimafreundliches Verhalten belohnt und es findet ein sozialer Ausgleich im System statt. Unterm Strich werden so GeringverdienerInnen und Familien entlastet und vor allem Menschen mit hohen Einkommen belastet. BezieherInnen von Transferleistungen wie Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe profitieren ebenfalls, da das Energiegeld nicht auf die Grundsicherung angerechnet werden soll.
Das haben wir letzte Woche schon mal so eine ähnliche Idee gehört von der FDP tatsächlich, dass ja wir alle belastet werden durch die höheren CO2-Kosten und dass dann am Ende des Jahres sozusagen geguckt wird, was wird durchschnittlich, hat jeder bezahlt und dieses Geld bekommt jeder zurück. Und derjenige, der halt weniger bezahlt in dem Jahr, also weniger CO2 ausgestoßen hat als der Durchschnitt, der wird belohnt und diejenigen, die mehr ausgestoßen haben, die werden bestraft, in Anführungsstrichen. Finde ich grundsätzlich eine gute Idee. Auf der anderen Seite muss man da auch immer so ein bisschen vorsichtig sein, dass das das Allheilmittel ist, weil ich sag mal, den wirklich reichen Leuten, denen ist das auch egal, ob sie ein paar Euro mehr für ihren SUV bezahlen, unterm Strich oder nicht. Und auf der anderen Seite, da haben wir auch letzte Woche schon über diesen berühmten Rebound-Effekt gesprochen, weil wenn natürlich bestimmte Menschen mehr Geld dadurch zur Verfügung haben, dann werden die aller Wahrscheinlichkeit nach auch mehr konsumieren, was wieder zu einem höheren CO2-Ausstoß führt. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, das muss man im Auge behalten.
Richtig. Wälder wollen die Grünen naturnah bewirtschaften. 5% der Waldfläche soll gar nicht bewirtschaftet werden, um die Urwälder von morgen zu schaffen.
Gute Idee, ist aber natürlich ein sehr langfristiges Projekt. Bevor aus dem Wald ein Urwald wird, vergehen schon so ein paar Jahre.
Klar. Um die Meere zu schützen, streben die Grünen ein Ende der Öl- und Gasbohrung in Nord- und Ostsee an, sowie einen Ausstieg aus Kies- und Sandabbau.
Also Öl- und Gasbohrung ist, glaube ich, super nachvollziehbar, warum das eine gute Sache ist. Ich meine, wenn wir ohnehin klimaneutral
können wir vielleicht erstmal die Bomben in unserer Nord- und Ostsee mal rausfischen. Ja,
das ist ein anderes
Thema.
Dass sich
da eh gar keiner drum kümmert, finde ich auch so unnütz, ne?
Ist ja richtig, aber ein anderes Thema. Wenn wir auf erneuerbare Energien umsteigen, dann macht das ja Sinn, kein Öl und kein Gas mehr zu fördern. Was hier in diesem Satz noch drin steckt und was echt unterschätzt wird, und da mal so ein Call to Action an euch, liebe Brainies, ist das Thema Kies- und Sandabbau. Guckt da mal bitte im Internet, was sich dazu finden lässt. Sandabbau tatsächlich ist weltweit ein Riesenproblem. Das glaubt man überhaupt gar nicht. Sand wird knapp auf dieser Welt. Das ist richtig krass,
was man da... Wir bauen mit Sand.
Ja, eben. Safe. In jedem Beton ist Sand drin und so. Und du kannst
ja nicht jeden Sand
nehmen. Da sind teilweise schon ganze Inseln verschwunden von der Weltkarte und so. Das ist richtig krass, wenn man sich damit mal beschäftigt.
Den Sand aus Meeren, weil der gröber ist als beispielsweise der aus der Sahara.
Ja, weil die einzelnen Sandkörner nämlich durch die Winddings sind die nämlich rund und haften nicht mehr aneinander. Deswegen kann man das zur Betonherstellung nicht benutzen. Das ist richtig krass. Exactly. Dann gibt's noch das Thema zur Müllvermeidung. Genau, Müllvermeidung gibt's auch ein Thema. Da setzt die Partei auf eine Zero-Waste-Strategie. Das heißt, die Kreislaufwirtschaft soll hier ganz doll gestärkt werden. Ein Vorschlag der Grünen ist da ein vereinfachtes Pfandsystem, auch auf zum Beispiel Handys, Tablets und Akkus.
Finde ich gut.
Finde ich gut, wenn man sich mal so umguckt, wie viele Handys bei manchen Leuten in den Schubladen noch so rumliegen, wo ja wertvolle Rohstoffe auch enthalten sind, die man für neue Handys benutzen könnte, anstatt sie abzubauen. Eine super Sache. Und auch das Thema ÖPNV haben die Grünen natürlich drinne. Da hat Noah wieder was zugefunden.
Busse und Bahnen sind für alle da, bieten preiswerte Mobilität und verringern den Autoverkehr. Wir wollen die Fahrgastzahlen im ÖPNV bis 2030 verdoppeln. Dazu muss der ÖPNV attraktiver, innovativer und vollständig barrierefrei werden. Mobilität darf nicht vom Geldbeutel abhängen. Länder, Kommunen und Verbünde wollen wir dabei unterstützen, attraktive Preisangebote bis hin zu ticketlosen ÖPNVs zu machen und neue Finanzierungsquellen wie eine Umlagefinanzierung zu erschließen.
Da haben wir ja schon mal die Richtung, die du vorhin auch angesprochen hast, das einfach zu machen, ticketlos und so weiter und so fort. Eine gute Sache. Ich frage mich allerdings auch hier, gerade bei den Grünen, warum steht da nicht die Forderung drinne, den ÖPNV perspektivisch kostenlos zu gestalten, weil allein durch so eine Forderung würde ich in meinem Wahlprogramm ja auch den Druck auf die Automobilhersteller erhöhen. Und zum Beispiel das Thema Carsharing, wo viele Automobilhersteller jetzt mit einsteigen, manche Angebote gibt es schon lange, andere sind jetzt neu, ist ja auch so eine Sache, die darunter leiden würde, wenn ÖPNV kostenlos ist, und das wäre ja wieder gut. Ich kenne halt viele Leute, die sagen, ja, ich habe zwar kein eigenes Auto mehr, aber ich mache jetzt Carsharing, und seitdem es das gibt, brauche ich ja die öffentlichen Verkehrsmittel auch gar nicht mehr. Ist ja viel besser, mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Ja,
wobei ich sagen muss, hier in der Stadt ist halt Carsharing auch sehr viel elektrifiziert, dementsprechend.
Generell, ob Elektro oder Verbrenner, individuelle Mobilität ist immer schlechter in der Klimabilanz als öffentliche Verkehrsmittel beispielsweise.
Klar.
Ja, das als einige Punkte aus dem Wahlprogramm der Grünen. Ich würde sagen, kommen wir zu einem Fazit. Was ist dein Fazit, was das Wahlprogramm angeht?
Es ist konkreter, es ist grüner und es ist nachhaltiger gestaltet. Es kommt nicht auf die Pariser Klimaziele, das ist klar, aber ich würde sagen, die Grünen denken schon sozial verträglich, natürlich vermehrt mit dem ökologischen Brille.
Ja, also mein Fazit ist auch, das ist ein Wahlprogramm aus meiner ganz persönlichen Sicht einfach, dass in eine sehr, sehr gute Richtung geht, auf jeden Fall. An der einen oder anderen Stelle hätte ich es gern noch progressiver. Da sind mir die Grünen noch so ein bisschen zurückhaltend. Und so wie du das auch schon gesagt hast, beziehungsweise wir vorhin auch schon gesagt haben, sind natürlich auch eventuelle Koalitionsverhandlungen erstmal abzuwarten, was denn von den ganzen Vorschlägen dann noch übrig bleibt.
Genau.
Und damit was uns jetzt noch übrig bleibt,
ist die Musik. Wir sind wieder zurück mit der Late Machado Playlist, eure Playlist auf Spotify. Und in diesem Zuge frage ich Tobi, was möchtest du auf die Late Machado Playlist setzen?
Das ist eine sehr gute Frage, Noah.
Das ist es wirklich. Erzähl doch mal.
Ein Lied, was eigentlich zu einer anderen Sendung besser gepasst hätte, nämlich zu der Sendung, die wir über die Werbung gemacht haben, noch deutlich vor der Sommerpause, nämlich von Deichkind.
Du meinst Gelbe Paprika.
Nee. Deichkind, Powered by Emotion. Und mit diesem Lied gehen Grüße raus an den Tim, der hat mir das Lied nämlich empfohlen.
Yo, ein sehr schöner Song. Und ich setze diese Woche vom neuen Album von Kanye West, Keep Your Spirit Alive.
Das ist ja cool. Und
Late Machado Playlist. Und wir sind
damit
im dritten Teil.
Weißt du, was du als nächstes auf unsere Podcast-Liste setzt?
Was?
Die Linke.
Die Linke. Die Linke, eine rote Partei quasi.
Eine rote Partei, genau.
Könnte man ja schon sagen, ne? Eine Partei, die in den letzten Wochen ziemlich in die Kritik geraten ist. Aber wir schauen uns erstmal an, wer, was und wie die Linke überhaupt ist und was sie tut. Die Linke wurde am 16. Juni 2007 gegründet, hat aktuell 60.350 Mitglieder und Regierungsbeteiligung in Berlin, Bremen und Thüringen. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, Spitzenkandidaten sind Janine Wissler und Dietmar Bartsch. Und der Titel des Wahlprogramms ist Zeit zu handeln für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit, gefüllt auf 168 Seiten. Und wir würden tatsächlich einen Einnahmeplus von 90 Milliarden Euro machen, wenn wir dieses Wahlprogramm umsetzen würden.
Das ist, glaube ich, das größte Plus von allen Parteien tatsächlich. Was nicht heißt, dass wir das alles grundsätzlich gut finden, aber hören wir doch erstmal rein, wie der, wie wir so schön sagen, der Sound des Wahlprogramms so ist. Und da heißt es zu Beginn des Wahlprogramms: Über die Zukunft wird jetzt entschieden. Wir wollen eine Zukunft im Zeichen von Solidarität und sozialer Gerechtigkeit, von Frieden und Klimagerechtigkeit. Wir wollen eine Wirtschaft, in der sich keinem Beschäftigten zwischen dem Arbeitsplatz und der Zukunft der eigenen Kinder und Enkel entscheiden müssen. Wir treten an, um neue Grundlagen zu schaffen, mit einem neuen Normalarbeitsverhältnis, in dem die Arbeit für alle sinnvoll gestaltet wird, gut entlohnt, tariflich abgesichert ist, mit kürzeren Arbeitszeiten. Für einen erneuerten demokratischen Sozialstaat, der gerecht finanziert ist und alle sicher vor Armut und sozialem Absturz schützt natürlich. Wir treten an, um ein neues Wohlstandsmodell durchzusetzen. Die fundamentalen Dienstleistungen, die eine Gesellschaft tragen, Gesundheit, Pflege, Bildung, Erziehung, Wohnen, Nahverkehr, Energieversorgung, sollen öffentlich und gemeinwohlorientiert organisiert und bedarfsgerecht ausgestattet werden. Menschen vor Profite. Das ist ein Beitrag zu einer erneuerten, starken Demokratie. Viele Menschen haben in der Corona-Krise Unglaubliches geleistet. Im Krankenhaus und Pflegeheim, bei der Versorgung der Mitmenschen, beim Unterricht von Kindern.
Wir haben Solidarität erfahren und geübt. Wir haben gesehen, was wir leisten können und was der Staat nicht leistet. Viele fühlten sich vom Staat allein gelassen. Wer dachte, die Regierung wird uns gut durch Corona und die Krise führen, ist enttäuscht worden. Keine zusätzlichen Pflegekräfte, kein Plan für Bildungsgerechtigkeit, kein Eingreifen in die Wirtschaft, um zu produzieren, was dringend gebraucht wird. Masken, Beatmungsgeräte, Luftfilter, Impfstoff. Kein Notfallplan für Schulen oder Kitas, für den Stress in den Familien und das Leiden der Kinder. Keine Evakuierung von Not- und Sammelunterkünften. Nach Jahrzehnten, in denen die Grundlagen von Solidarität und Demokratie ausgehöhlt und die Bevölkerung aufgerufen wurde, vor allem für sich selbst zu sorgen, werden sie nun von der Regierung zur Solidarität gemahnt. Aber der Staat hat die Aufgabe, die Gesellschaft krisenfest zu organisieren und solidarische Strukturen aufzubauen. Dabei hat die Regierung versagt. Die Sorgen für viele Menschen sind groß. Kann ich mir meine Wohnung noch leisten? Reicht das Geld über den Monat? Wird das Alter von Armut und mangelnder Pflege geprägt sein? Hinterlassen wir für unsere Kinder und Enkel einen zerstörten Planeten?
Jo, so klingt sozusagen das Intro
dramatisch
zu dem Wahlprogramm.
Sehr und dramatisch.
Ja, bevor wir jetzt in die einzelnen Kategorien reingehen, eine generelle Bemerkung nur. Du hast ja gerade eben schon gesagt, dass die Linke in der letzten Zeit so in Kritik geraten ist.
Total.
Und ja, der Linken wird ja oftmals den Vorwurf gemacht, so eine Art Identitätspolitik zu machen. Und wenn man sich das Wahlprogramm anguckt, muss man sagen, nee, also das, was in dem Wahlprogramm drinne steht, ist alles schon sehr realpolitisch. Was übrigens nicht bedeutet, dass es immer alles realistisch ist, was die Linke fordert.
Man muss aber auch sagen, die Medien und die Parteien drumherum, die stimmen einfach im Großen und Ganzen, formen ja auch die Linke in ihrer Wahrnehmung, ne? Beziehungsweise ja, wie die Gesellschaft die Linke wahrnimmt. Und wenn ich mir das jetzt mal angucke, was momentan die CDU für eine rote Sockenkampagne fährt,
ja, klar,
oder
die haben alle Angst.
Die haben total Angst.
Beziehungsweise es wird Angst gemacht davor, irgendwie eine linkslastige Regierung zu bekommen, weil dann irgendwie alles vor die Hunde geht. Das ist ja immer das, was so gesagt wird. Und ja, da haben wir hoffentlich ein paar Beispiele mitgebracht, die zeigen, dass es jetzt so schlimm vielleicht doch gar nicht ist.
Richtig.
Wie gesagt, nicht alles realistisch, aber gucken wir mal rein.
Ihr kennt das ja schon, wir sliden jetzt durch die vier Themengebiete Wirtschaft, Familie und Soziales, Bildung und Klimaschutz und fangen wieder mal mit der Wirtschaft an. Und ja, der gesetzliche Mindestlohn wird auf 13 Euro erhöht nach der Linke. Zuschläge für Sonntagsschicht oder Mehrarbeit sowie Sonderzahlungen dürfen nicht mit dem Mindestlohn verrechnet werden. Sämtliche Ausnahmen vom Mindestlohn müssen gestrichen werden. Durch die Pflicht zur elektronischen Arbeitszeiterfassung und häufigere Kontrollen muss die Einhaltung des Mindestlohns durchgesetzt werden.
Hier haben wir also das erste Mal, dass ein Mindestlohn von 13 Euro gefordert wird. Die anderen Parteien hatten ja maximal 12 Euro. Und ich will noch mal dran erinnern, das haben wir ja bei der SPD und bei den Grünen auch schon gesagt, 12,63 Euro ist ja eigentlich der Mindestbetrag, den ich brauche, um, wenn ich mein ganzes Leben lang beim Mindestlohn gearbeitet habe, dann im Alter nicht in Altersarmut zu landen.
Das ist aber auch eine sinnvolle Geschichte. Also wir hatten ja letztes Mal, oder war es letztes Mal in der Folge oder diese Folge tatsächlich, 12,63 Euro ist ja quasi der errechnete Mindestlohn, der benötigt wird. Darüber liegt die Linke als einzige Partei drüber. Und ich finde das auch vernünftig, 13 Euro zu zahlen. Mal angesichts der momentanen Rahmenbedingungen, ne? Inflation, wie gesagt, Rente ist ja auch so ein riesiges Thema, Rentenarmut, aber auch generell. Ich als Student würde mich auch freuen, hätte ich 13 Euro für den Job bekommen, weil das war ganz schön heftig, ne? In der Gastronomie zu arbeiten.
Stress. Dann guck doch mal, das passt auch so ein bisschen dazu, den nächsten Punkt, du hast ja noch was rausgesucht.
Genau,
auch
zum richtig. Niedriglohnsektor, ne? Die Sozialversicherung zu stärken, will die Linkspartei den Niedriglohnsektor, also Mini- und Midi-Jobs abschaffen und einen Rechtsanspruch auf eine Vollzeitstelle für alle Beschäftigten gesetzlich verankern.
Da frage ich mich tatsächlich, wenn Mini- und Midi-Jobs abgeschafft werden sollen, was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel überhaupt gar nicht Vollzeit arbeiten will, sondern
richtig,
wenn ich einen Minijob haben
tatsächlich da haben möchte? Da geht es ja eher darum, der Niedriglohnsektor hat ja den Nachteil, dass keine Versicherungen, also staatlichen Versicherungen gezahlt werden müssen, sprich Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung. Man kann, wenn man 450-Euro-Jobber, also Minijobber ist, freiwillig in die Rentenkasse einzahlen oder in Rentenversicherung, aber das ist natürlich echt ein Witz, was man dann am Ende quasi erwirtschaftet hat. Wenn man jetzt studiert, sagen wir mal Bachelor, Master und arbeitet währenddessen die ganze Zeit im 450-Euro-Job plus kriegt noch BAföG obendrauf, weil wir erinnern uns, wenn wir BAföG beziehen, dürfen wir auch nicht mehr als 5.400 Euro verdienen, sprich 450 Euro pro Monat und dementsprechend haben wir dann auch schon wieder Problematiken, die da gegeben sind. Ich glaube, das Ziel ist hier nicht eher eine Vollzeit, sondern eine Teilzeitbeschäftigung und auch eher eine Chance, wenn erwünscht, auf Übernahme.
Ja, es geht um die Sozialversicherungspflichtigkeit.
Genau, richtig. Ja, wie ihr hört,
etwas
Tobi,
erkältet.
Tobi ist ein bisschen erkältet.
Kein Corona.
Nee.
Bleiben wir mal bei den Beschäftigungsverhältnissen. Da habe ich dann nämlich noch auch einen Punkt gefunden, etwas weiter unten im Wahlprogramm heißt es da, Lohndumping durch Werkverträge und Leiharbeit beenden. Wir wollen Leiharbeit verbieten. Bis zum Verbot der Leiharbeit müssen LeiharbeiterInnen ab dem ersten Tag die gleichen Löhne wie für Festangestellten plus eine Flexibilitätszulage von 10% erhalten. Da hatten wir auch vorhin schon mal drüber gesprochen, das ist quasi das französische Modell. Mhm. In Frankreich ist es ja auch schon so, dass es einen sogenannten Prekaritätszuschlag von 10% gibt in dem Bereich. Letzten Endes sind das ja eben halt Maßnahmen insgesamt, die zu einer faireren Bezahlung und zu einer besseren Finanzierung der Sozialsysteme beitragen sollen. Und was die faire Bezahlung angeht, sind die Linken natürlich auch ein großer Freund von dem Thema Tarifverträge.
Genau.
Und da gibt es auch noch eine interessante Passage aus dem Programm, was so ein bisschen, wir haben es jetzt in Wirtschaft mit reingenommen, man könnte das auch ins Klima mit reinnehmen, aber lies einfach mal.
Hören wir uns das einfach mal an. Die Vergabe öffentlicher Aufträge binden wir an Kriterien, erstens Tariftreue, zweitens ökologisches Wirtschaften, drittens Kurzwege und Transportvermeidung. Wir wollen einen Vergabemindestlohn, der sich an der Höhe der niedrigsten Gehaltsklassen des TVI orientiert, verbindlich für die Vergabe machen.
Also das sind ja die Tarifklassen, die im öffentlichen Dienst gezahlt werden. Die sind damit letzten Endes gemeint. Und es gibt noch einen zweiten Bereich im Wahlprogramm, wo es darum geht, das, was verdient werden kann, so ein bisschen zu beschränken beziehungsweise ins Verhältnis zu setzen. Ein Diskussionsthema, was eigentlich uns schon seit Jahren begleitet, ist ja dieses Thema Managergehälter. Und dazu schreibt...
Total. Und Dividendenausschüttung.
So, und dazu schreibt nämlich die Linke, wir wollen verbindliche Obergrenzen für Manager- und Vorstandsgehälter. Sie dürfen nicht mehr als das 20-fache des niedrigsten Gehalts im Unternehmen betragen. Managergehälter können steigen, wenn die untersten Lohngruppen ebenfalls angehoben werden.
Finde ich auch eine sinnvolle Geschichte, weil wir erinnern uns, bei Managern ist es zwar eine gewisse Top-Down-Hierarchie, die da gegeben ist im Unternehmen, sprich von oben kommt der Befehl, aber oben wird's ja, unten wird's ja auch ausgeführt. Also es ist ja nicht so, dass der Manager quasi alles macht. Der hat viel Stress, der hat auch einen heftigen Workload, keine Frage. Trotzdem muss es ja irgendwo auch eine Bemessungsgrundlage geben, wo man sagen kann, den Lohn, den du hier bekommst, das ist auch ein faires Gehalt und das ist auch nicht übertrieben. Genau. Weil am Ende des Tages fragt man sich doch, wer kann am Ende des Jahres, also wer braucht am Ende des Jahres 2 Millionen Euro Gehalt?
Tja,
das muss also, man sich ja mal reinziehen. Ne?
Ich denke gerade so dieses 20-fache, was da genannt wurde, das ist bestimmt im Falle von Koalitionsverhandlungen, ist das sicherlich noch verhandelbar, aber grundsätzlich meine persönliche Meinung finde ich, eine Beschränkung, wo auch immer man sie dann festlegt, in welcher Höhe, grundsätzlich sinnvoll.
Und, hatten wir auch mal diskutiert, dass man, wenn man schon so viel verdient, auch einen größeren Beitrag zur Gesellschaft leisten muss, im Sinne, dass man dann in ein Projekt investieren muss.
Ja, oder wir werden ja auch noch im Zuge dieses Wahlprogramms dazu kommen, was das Thema Besteuerung von bestimmten Gehältern angeht. Und das haben ja die anderen Parteien zumindest aus dem linken Spektrum auch im Programm gehabt, dass es darum geht, dass die besser verdienen, denn auch ein bisschen mehr beitragen sollen. Aber es geht den Linken nicht nur um die Bezahlung, sondern auch um die Rahmenbedingungen der Arbeit. Und da hat Noah einen Absatz gefunden, der damit zu tun hat.
Alle Beschäftigten sollen durch ein Recht auf Homeoffice einen Teil ihrer Arbeit zu Hause erledigen können, sofern die Art ihrer Tätigkeit dies zulässt. Die Bedingungen über Homeoffice müssen per Tarifvertrag oder per Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung geregelt werden. Arbeitsschutz und die gesetzliche Unfallversicherung müssen auch im Homeoffice uneingeschränkt gelten. Recht auf Pausen und Rechte auf Feierabend muss es auch im Homeoffice geben. Wichtiger Punkt hier.
Das ist insofern interessant, weil gerade das Thema Arbeitsschutz im Homeoffice tatsächlich schwierig ist. Weil wenn ich zum Beispiel, und das ist ja im Homeoffice so, dann vorwiegend am Computer arbeite, habe ich einen Bildschirmarbeitsplatz. Und wenn man sich die Arbeitsschutzbedingungen Bildschirmarbeitsplatz anguckt, dann beziehen sich die Arbeitsschutzbestimmungen zum Beispiel auch auf bestimmtes Mobiliar, auf eine bestimmte Art von Schreibtisch und Stuhl, die ich verwenden muss. Und theoretisch müsste dann ja der Arbeitgeber bei jedem zu Hause dafür sorgen, dass auch das richtige Mobiliar da ist, um sich überhaupt an die Arbeitsschutzbestimmung halten zu können. Das ist also, finde ich, ein schwieriger Punkt in der Umsetzung. Aktuell ist es so, dass viele Betriebe dann sozusagen reinschreiben, das ist kein Homeoffice, sondern das ist mobiles Arbeiten. Und bei mobilem Arbeiten sind die Arbeitsschutzbestimmungen schon wieder ganz anders.
Richtig. Man muss aber auch sagen, es gibt heutzutage viele diverse Lösungen, um nicht unbedingt einen höhenverstellbaren Tisch kaufen zu müssen, der ja exorbitant viel Geld kostet. Auf der anderen Seite fand ich den Punkt, Feierabend zu haben, auch ganz, ganz wichtig, weil im Homeoffice verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben. Das heißt, die Kollegen kommen auch nochmal auf die Idee, dich um 7 Uhr abends anzurufen und dann zu fragen, Tobi, ich weiß nicht, hast du meine E-Mail eigentlich noch gelesen? Ich habe jetzt keine Antwort von dir bekommen, obwohl du schon um 5 Feierabend hattest. Also das ist ein wichtiger Punkt, der ist tatsächlich in keinem weiteren Wahlprogramm jetzt meines Wissens aufgetaucht. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Um es kurz zu sagen, da müsste man noch mal ein bisschen ran, um das zu konkretisieren und besser zu machen. Es gibt noch einen zweiten Punkt, was die Arbeitsbedingungen angeht, den ich sehr interessant finde. Da heißt es nämlich direkt danach in dem Wahlprogramm, Recht auf Auszeiten. Beschäftigte sollen 2-mal in ihrem Berufsleben die Möglichkeit haben, für ein Jahr auszusteigen, in Klammern Sabbatjahr, verbunden mit einem Rückkehrrecht. Was halten wir denn davon?
Du, ich halte das auf jeden Fall für sinnvoll. Wir Deutschen haben kulturell bedingt einen Hang zur Arbeit. In dem Sinn brauchen wir Auszeiten. Wir schauen uns mal die Burnout-Rate an, wir schauen uns die Rate an, beispielsweise der Psychotherapieplätze von 2017 bis, nee, von 2009 bis 2019, das hat sich verdoppelt von, ich glaube, gestern habe ich es gelesen, 1,76 Millionen auf 2,93 Millionen.
Ja, krass.
Nur im Erwachsenenbereich. Dementsprechend merken wir doch, dass wir ziemlich ausgepowert sind. Und ich glaube nicht, dass wir vom Faulenzen in der Freizeit ausgepowert sind, sondern ein wesentlicher Bestandteil hier die Arbeit liefert, weil wir 60% unserer wachen Zeit damit verbringen.
Das ist ja schon eine perfekte Überleitung zu dem nächsten Punkt, den du gefunden hast.
Die Anerkennung von Berufskrankheiten nämlich. Die muss nämlich erleichtert werden. Das schließt psychische Erkrankungen ein. Daher fordern wir als Linke eine Beweislastumkehr. Unabhängige Beratungsstellen müssen eingerichtet werden und Versicherte dabei unterstützen, ihre Ansprüche durchzusetzen. Berufsunfähigkeitsrenten müssen verbessert werden. Und also, das ist ein wichtiger Punkt.
Ja,
Berufsunfähigkeitsrenten müssen unbedingt verändert werden.
Da stecken Punkte drin, die ich auch total wichtig finde, gerade auch das mit der Berufsunfähigkeitsrente. Auf der anderen Seite das Thema Beweislastumkehr ist richtig schwierig, vor allen Dingen im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen. Da muss man meiner Meinung nach aufpassen, dass das nicht Tür und Tor öffnet für den Missbrauch, weil Beweislastumkehr bedeutet ja, dass wenn ein Mitarbeiter beispielsweise sagt, ich habe Burnout wegen der Arbeit, dann muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das Gegenteil beweisen, ansonsten muss der eben halt zahlen.
Ja, wo kommen wir denn dann hin? Ne? Also das ist ja quasi ein Konflikt, der hier aufgemacht wird, der schlussendlich dazu führt, dass entweder sich der Mitarbeiter dann vom Unternehmen trennt. Wenn der wichtig ist fürs Unternehmen, ist das schon mal ein Minuspunkt fürs Unternehmen selber. Auf der anderen Seite ist das total unsozial. Und ich finde, wenn du eine Diagnose hast, die auch attestiert ist, dann hast du den Freifahrtschein zu sagen, ich habe eine Erkrankung.
Ja, aber das ist ja das Ding, so wie es jetzt läuft. Ich muss jetzt ja als Arbeitnehmer quasi per Diagnose, per Gutachten oder sonst irgendetwas beweisen, dass das wirklich stimmt und dass das an dem Arbeitgeber liegt, damit der Arbeitgeber mir zum Beispiel irgendeine Rente oder irgendwas zahlt und sagen wir in Verantwortung steht.
Ja.
So, und mit der Beweislastumkehr bedeutet es ja, ich als Arbeitgeber kann hingehen und kann sagen, das ist so und jetzt ist es deine Sache, Arbeitnehmer, mir per Gutachten oder so erstmal das Gegenteil zu beweisen und so lange musst du dich kümmern und stehst in Verantwortung.
Ja, das finde ich schwierig. Gut, ich finde das auch total schwierig. Im Endeffekt muss ich sagen, das System, wie es jetzt funktioniert, ist auch nicht optimal, aber es kann verbessert werden. Man muss ja nicht vielleicht 3 oder 4 Gutachten quasi einreichen, um sagen zu können, ich habe hier einen Rentenanspruch oder einen Frührentenanspruch, aber schlussendlich müssen wir uns mal damit befassen, wie psychische Erkrankungen überhaupt in unserer Gesellschaft, vor allen Dingen in Deutschland, ganz speziell angesehen werden.
Das ist ja vielleicht mal ein Diskussionsthema also, für eine eigene
privates
Sendung.
Beispiel tatsächlich von einer Bekannten. Ihr Arbeitskollege ist depressiv. Dadurch musste er sich krank schreiben lassen. Sein Chef ist über 70. In dem Sinn hat er dann gesagt, pass auf, ich habe Depressionen. So, ich kann jetzt nicht arbeiten gehen. Ich gehe jetzt in Reha. Die hat gesagt, ich kündige dich. Na, also
nett.
Das ist doch keine Krankheit. Naja.
Krass, okay.
Ja, krass ist das allemale. Aber wir gehen zurück zum Wahlprogramm. Arbeitsplätze, insbesondere in der Industrie, sollen durch Arbeitszeitverkürzung erhalten werden. Das
Wie
fordert
geht
die
das
Linke.
Denn durch Arbeitszeitverkürzung Arbeitsplätze erhalten?
Naja, wenn die Arbeit gerechter verteilt wäre, können statt Überstunden und Dauerstress über 1 Million Arbeitsplätze in kürzerer Vollzeit mit 30 Stunden pro Woche geschaffen werden. Eine solche Umverteilung der Arbeitszeit erhöht die Lebensqualität für alle.
Das klingt auf jeden Fall so ein bisschen nach Utopien für Realisten.
Ja.
Da haben wir nämlich über das Thema Arbeitszeitverkürzung ja auch gesprochen.
Das klingt definitiv nach Rutger Bregmann.
Also auf jeden Fall ein interessanter Punkt, kann man sagen. Allgemein ist es auch so, um noch so ein paar kleine Punkte jetzt auch abzuarbeiten beim Thema Wirtschaft, dass die Linke Einkommen bis 1200 Euro im Monat steuerfrei stellen möchte. Damit sollen natürlich niedrige und mittlere Einkommen entlastet werden, was sie auch tun. Aktuell liegen wir ja bei der Steuerfreiheit, glaube ich, bei knapp 9.000 Euro pro Jahr, die steuerfrei
genau,
sind.
Genau, 9.460 nach meinem Stand plus 1.000 Euro Werbungskosten, die du oben drauf rechnen kannst, wenn du das überhaupt erfüllst.
Und nach diesem Modell würde das Ganze dann natürlich angehoben werden auf 14.000 Euro ungefähr, was natürlich tatsächlich die kleinen
Ich würde mich freuen als Werkstudent.
Ja, glaube ich.
Ich würde mehr Steuer zurückbekommen.
Und ein ganz wichtiger Punkt, und das als letztes zum Thema Wirtschaft, Die Linke will die Sektsteuer abschaffen, die ja 1902 zur Finanzierung der Kriegsmarine des Deutschen Reiches eingeführt wurde und die es immer noch gibt. Da würde ich sagen, ne, gerade angesichts der linken Partei, das sind richtig gute Nachrichten für den kleinen Mann, der sich dann wieder sein Champagner leisten kann und so.
Klasse.
Da werden sich die niedrigen Einkommen richtig drüber freuen, auf jeden Fall.
Totally not. Wir machen den Themenkomplex zu und steigen in den nächsten Themenkomplex ein, nämlich in Familie und Soziales, und schauen uns hier den Punkt an: um Familie und Berufe besser zu vereinbaren, will die Linke das Elterngeld auf 12 Monate pro Elternteil, also 24 Monate auch für Alleinerziehende, verlängern und auf mindestens 400 Euro erhöhen. Der Anspruch soll bis zum 7. Lebensjahr des Kindes verlängert werden und nicht länger auf Sozialleistungen angerechnet werden.
Ja, hier fällt mir nur zu ein, dass ich ja ohnehin für alles bin, was den Kindern zugutekommt. Mhm. Und ja, von dem her kann ich
das können wir nur unterstützen. Abnicken, ne?
Da heißt es auch weiterhin, wo wir gerade bei Kindern dann auch sind: Kinderkrankentage sollen verlängert werden und auch für Beschäftigte in Mini- und Midi-Jobs, Solo-Selbstständige und Freiberufler gelten.
Das ist wichtig.
Finde ich auch gut, aber stell mir an dieser Stelle natürlich die Frage: hier sind jetzt die Mini- und Midi-Jobs wieder aufgeführt, die ja abgeschafft werden sollen, wie wir gerade eben gehört haben. Dementsprechend ist ja, das hier von der Formulierung einfach so ein Sach, gut, noch gibt es sie, aber da hätte man vielleicht auch nochmal deutlich machen können, dass das die Mini- und Midi-Jobs perspektivisch ja überhaupt so gar nicht mehr geben soll.
Da hast du einen Punkt. Wenn wir dann weiter bei Kindern bleiben und uns das Kindergeld anschauen, dann soll das auf 328 Euro monatlich erhöht werden. Ebenso will die Linke eine Kindergrundsicherung, ähnlich wie die Grünen, aufbauen, um Kinder- und Jugendarmut zu bekämpfen.
Kindergrundsicherung ist ja so ein Stichwort, was wir bei anderen Parteien auch schon gehört haben. Ja, so als
finde ich auch sinnvoller, die Zusammenlegung. Dann haben wir auch wieder eine Zentralisierung und keine Dezentralisierung. Mhm. Und dann ist ein Amt dafür zuständig und nicht fünf.
Ja, dann gucken wir mal weiter. Dann haben wir zwei Punkte gefunden, die so ein bisschen zusammengehören, sage ich mal. Und zwar geht es um das leidige Thema Hartz IV. Und Hartz IV soll nach dem Willen der Linkspartei abgeschafft werden. Die Partei setzt sich stattdessen ein für ein sanktionsfreies Mindesteinkommen von 1200 Euro. Hier ist mir vor allen Dingen der Begriff sanktionsfrei wichtig.
Ja, und mir ist hier die Frage wichtig: reicht das denn auch aus? Also 1200 bis 1500 Euro, das ist wahrscheinlich eher ein Spektrum, was, naja, fokussiert werden sollte. Wir müssen auch mal gucken, wie teuer wir eigentlich in verschiedenen Städten leben müssen oder für Lebensmittel und Ähnliches ausgeben müssen.
Ja, also ich glaube, nach den Vorstellungen des Mindesteinkommens bedeutet das ja nur, dass die Partei sagt, wenn jemand in einem Job arbeitet, wo er weniger, er oder sie weniger als 1200 Euro im Monat verdient, dann wird eben halt vom Staat bis auf 1200 Euro aufgestockt. Also Aufstockungen in unterschiedlicher Art und Weise gibt es ja heute auch schon. Das ist also kein revolutionärer Vorschlag. Mir ist, wie gesagt, das sanktionsfrei wichtig. Das heißt, ich darf auch eine Arbeitsstelle mal ablehnen, was ich gerade unter dem Gesichtspunkt, was du eben meintest mit den psychischen Erkrankungen, durchaus wichtig finde, weil aktuell ist es ja teilweise so, dass Leute in Jobs reingezwungen werden, weil ihnen sonst Leistungen gekürzt werden, und dann müssen die ja teilweise in Jobs arbeiten, um es einfach auszudrücken, auf die überhaupt gar keinen Bock haben. Hat jetzt für mich nichts mit Faulheit zu tun, sondern wir alle wissen, glaube ich, wie psychisch anstrengend das ist, in einem Job zu arbeiten, in dem man eigentlich gar nicht arbeiten möchte.
Du, total. Sorgt auch im Endeffekt wieder dafür, dass, naja, Menschen früher in Rente gehen, dann einen gesetzlichen Rentenanspruch haben, die Steuerzahler dafür quasi aufkommen müssen, etc. etc. Also dieses Sammelsurium, oder besser gesagt, diese Prozesskette ist lang.
Rente ist ein gutes Stichwort, denn auch da taucht diese Summe von 1200 Euro wieder auf bei den Linken. Da heißt es nämlich auch, im Alter soll die der Partei zufolge durch eine solidarische Mindestrente niemand weniger als 1200 Euro im Monat zur Verfügung haben. Und wenn ich an den beiden Stellen die 1200 Euro lese, stelle ich mir mal wieder die Frage: warum fordert die Linke dann nicht ganz eindeutig ein bedingungsloses Grundeinkommen?
Das muss ich immer wieder einwerfen. Weil dieses Wort medial verpönt ist, deswegen. Es ist zu experimentell, und alles, was quasi mit Sicherung konnotiert ist, das ist in dem Fall dann wirklich safe, weil wir kennen das ja schon von einer Grundsicherung. Das ist quasi wieder einfach nur im Vorhinein schon negativ geframed, würde ich behaupten. Und dann hat man kein offenes Ohr mehr dafür.
Ja. Bleiben wir noch kurz bei der Linke.
Gerne.
Und bei der Rente meine ich natürlich.
Ja, bei der Rente, genau. Nämlich mit 67 soll sie nicht kommen.
Was? Ja, nee, viel früher, ne?
Richtig.
Also Renteneintritt soll später mit soll spätestens wieder mit 65 Jahren ohne Abschläge möglich sein, so wie es früher mal war.
Das wäre ja schön für meine Generation.
Siehst du, ja. Wer 40 Jahre lang Beiträge gezahlt hat, soll nach Vollendung der Linken, nach Vorstellung der Linken bereits ab dem 60. Jahr abschlagsfrei in Rente gehen können. Und auch beim Thema Rente beweist einmal wieder die Linke, da hat Noah eine Textstelle gefunden, wie detailliert teilweise das Parteiprogramm auch, das Wahlprogramm auch aufgestellt ist.
Als Sofortmaßnahme heben wir das Rentenniveau auf 53% an. Das bedeutet in Geld, wer derzeit die aktuelle Durchschnittsrente von 1048 Euro bekommt, erhält dann 1152 Euro, also 104 Euro mehr im Monat. Das Rentenniveau von derzeit 48,21% kann problemlos innerhalb einer Wahlperiode auf 53% angehoben werden. Das kostet Beschäftigte und ArbeitgeberInnen bei einem durchschnittlichen Verdienst von 3.379 Euro nur 33 Euro mehr im Monat. Der Beitrag für eine private Riester-Rente, 120 Euro hier in dem Fall, kann dafür entfallen. Durchschnittsverdienende hätten also 87 Euro mehr in der Tasche.
Also das ist so ein, finde ich, so ein sehr schönes Beispiel, und da gibt es mehrere in dem Wahlprogramm dafür, wie detailliert die Partei Die Linke teilweise ihr Wahlprogramm da aufgestellt hat. Und ja, eine weitere Sache, was die Rente angeht, beziehungsweise die zur Sozialleistung, ist die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze. Und da heißt es zu dem Punkt in dem Wahlprogramm, die Beitragsbemessungsgrenze wird zunächst vereinheitlicht und dann in mehreren Schritten angehoben und schließlich ganz aufgehoben. Was bedeutet das Ganze? Aktuell ist es ja so, dass die Beitragsbemessungsgrenze bei 7.100 Euro monatlichem Bruttolohn liegt. Das heißt, bis zu diesem Gehalt muss ich meine Sozialversicherungsbeiträge bezahlen, anteilig prozentual von meinem Gehalt, so wie jeder das kennt. Krankenversicherung, Rentenversicherung und all das. Und alles, was über 7.100 Euro ist, wird überhaupt gar nicht mehr berücksichtigt. Und das möchte Die Linke ändern, ähnlich wie die Einkommensteuer quasi, dass dann jemand, der 10.000, 12.000 Euro im Monat verdient oder noch mehr, auch anteilig auf diese 12.000 Euro und nicht nur auf die 7.100 Euro seine Beiträge bezahlt. Und das finde ich tatsächlich eine sehr, sehr gute Sache, die ja der Gerechtigkeit beiträgt, meiner Meinung nach.
Und die soziale Gerechtigkeit ist ja auch eine ganz große Frage, wenn wir in, naja, das Bildungssektörchen quasi reingehen.
Ja, bevor wir ins Bildungssektörchen reingehen, einen kleinen Abschluss noch, weil da haben wir nämlich noch gar nicht drüber geredet.
Und
bei dem Thema Steuern, und zwar Einkommensteuer und Vermögensteuer. Da haben wir ein bisschen was rausgesucht, gerade weil ja diese beiden Steuern, sag ich mal, die große Angst sind, die immer verbreitet wird durch Medien, was du vorhin auch angesprochen hast, durch die CDU und so weiter und so fort, die ja immer sagen, boah, die linke Politik wird uns alle teuer zu stehen kommen und jeder wird dafür bezahlen, uns allen wird schlechter gehen. Und auch da, glücklicherweise, ist das ja sehr detailliert, habe ich mal was rausgesucht zu dem Thema Einkommensteuer, und danach hat Noah noch was gefunden zum Thema Vermögensteuer. Ich fange mal mit der Einkommensteuer an, sind jetzt ein paar Zahlen, ein bisschen längere Text, aber es ist trotzdem interessant, sich das mal anzuhören. Und da heißt es nämlich im Wahlprogramm, auch die Besteuerung von Einkommen wollen wir gerechter machen. Niedrige und mittlere Einkommen wollen wir entlasten. Hohe Einkommen müssen stärker besteuert werden. Soweit, so gut. Das steht in vielen linken Wahlprogrammen drin, aber hier ist die Partei Die Linke doch detaillierter. Da steht nämlich weiterhin, als Faustregel gilt, wer als Single in Steuerklasse 1 weniger als 6.500 Euro im Monat brutto hat, zahlt nach unserem Tarif weniger Steuern. Alle zu versteuernden Einkommen unter 14.400 Euro im Jahr bleiben steuerfrei. Das hatten wir ja gerade eben. Höhere Einkommen wollen wir stärker besteuern. Ab 70.000 Euro zu versteuerndem Einkommen im Jahr beträgt der Steuersatz 53%. Zu versteuerndes Einkommen bedeutet, das, was vom Bruttoeinkommen nach den üblichen Abzügen übrig bleibt. 70.000 Euro zu versteuerndes Einkommen entspricht etwa 81.000 Euro Bruttoverdienst eines Alleinstehenden ohne Kinder. Und dann heißt es weiterhin, wir sehen zwei Stufen einer gesonderten Reichensteuer vor. 60% für Einkommen oberhalb der aktuellen Reichensteuergrenze von 260.533 Euro pro Jahr und 75% für Einkommen oberhalb von einer Million Euro zu Versteuernden. Und jetzt kann zu versteuernden Einkommen. Jetzt kann ja jeder für sich auch mal überlegen, wie viele Leute kennen wir denn so in unserem persönlichen Bekanntenkreis, die beispielsweise mehr als eine Million Euro pro Jahr verdienen? Und ich glaube, das ist fast schon eine rhetorische Frage und deswegen brauchen wir gar nicht darauf
Moment
zu gucken.
Moment mal.
Naja, ich weiß nicht, wie viele Leute du so kennst, die in den Einkommensklassen unterwegs sind. Ich kenne niemanden tatsächlich und dementsprechend habe ich so das Gefühl, dass es auch nicht die Mehrzahl. Ja, eine Person, siehste.
Einer,
ja. Eine Person. Aber es ist ja weit entfernt davon, von dem, was die anderen Parteien sagen, dass wir alle mega darunter leiden unter den Steuern, die Linken, also mich persönlich wird's halt gar nicht betreffen. Im Gegenteil, ich würde da drüber davon profitieren. Und ja, ich hatte ja schon gesagt, dass Noah auch zum
Thema Vermögensteuer was gefunden hat. Sage, genau. Die Linke fordert eine Vermögensteuer mit einem progressiven Tarif und einem Freibetrag für Privatvermögen von 1 Million Euro pro Person. Ohne Schulden, wohlgemerkt.
Das ist wichtig, wenn ich kurz bei dem ohne Schulden einhake. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Haus hat, was noch abbezahlt werden muss, dann wird natürlich dieser Wert des Hauses nicht in die Berechnung mit eingenommen, weil das ja noch Schulden sind, die abzutragen sind. Das wird dann sozusagen abgezogen.
Das heißt, wir reden hier einfach über 1 Million Euro netto.
Richtig.
Gut. Wer etwa mit einer Eigentumswohnung in der Innenstadt Papiermillionär ist, wird nicht belastet. Na, das ist ja das, was du gerade eben vorgetragen hattest. Der Eingangssteuersatz der Vermögensteuer startet bei 1% und steigt bis zu einem Nettovermögen von 50 Millionen Euro stetig an. Ab 50 Millionen Euro greift der Höchststeuersatz von 5%. Das ist angemessen, weil große Vermögen auch besondere hohe Renditen abwerfen.
So, und das bedeutet für die Millionäre unter uns, wenn ich jetzt 1 Million Euro habe, ne, unser Mathe-Noah kann das ja ganz schnell mal ausrechnen. 1% von 1 Million Euro sind, richtig, 10.000 ja. Euro.
Ich wollte gerade 10 sagen und dann so, nee, 100? Nee, doch nicht.
So,
ja, ich bin sehr schlecht
in Mathe. Ich muss da 10.000 Euro abgeben, wenn ich 1 Million habe. Ist jetzt für mein Dafürhalten erstmal relativ überschaubar. Beziehungsweise, wenn ich...
Nee. Als Millionär, da möchte ich doch keinen Euro abgeben.
Ja, und wenn ich 100 Millionen habe beispielsweise, ist ja der Höchststeuersatz von 5%, haben wir gerade eben gehört.
50.000 Euro. Also ist
500.000 Euro in dem Fall.
Ja, bei 50 Millionen.
Ja,
also eben. I'm sorry, ne, Bro.
Eben. Worüber reden wir hier also?
Ja, leider Gottes reden wir wirklich darüber, weil es gibt ja tatsächlich Minderheiten, es sind ja wirklich Minderheiten, das ist ja 1% in Deutschland quasi, was fordert, weiterhin ihre Kohle einfach horten zu können. Weißt du, das Tolle wäre ja, wenn das mal irgendwie im Umfluss wäre, also quasi wieder in die Wirtschaft reinvestiert würde, in Steuern, Aktien oder in Aktien beispielsweise oder in Unternehmen. Ja, wäre das eine gute Sache. Ist es aber nicht. Es liegt auf den Bankkonten und ist
ja
verschimmelt.
Da bringt es der Wirtschaft gar nichts.
Nun gut. Wirklich.
Und
jetzt gehen wir zur sozialen Gerechtigkeit über.
Nö.
Doch.
Ja?
Die
ich dachte Bildung, ach so.
Ja, natürlich, also ist ja unmittelbar, das sollte jetzt der Aufhänger von vorhin sein.
Ja, da war ich zu blöd, um das zu kapieren. Aber der erste Stichpunkt, den wir uns aufgeschrieben haben, ja, das ist schon mal ganz interessant, der lautet nämlich wie?
Für Kitas und Schulen fordert die Linke ein Investitionsprogramm in Personal, Infrastruktur und Digitalisierung. Neben einer Verbesserung des Betreuungsschlüssels soll jedes Kind Zugang zu einem mobilen Endgerät und Datenvolumen haben.
So, und an dieser Stelle haben wir auch wieder ein Beispiel beim Thema Bildung. Das ist jetzt so eine Forderung, die haben wir in anderen Wahlprogrammen anders formuliert, aber ähnlich ja halt auch gesehen, ne? Und hier mal ein schönes Beispiel, dass die Linke da durchaus konkreter wird, da beziehungsweise zwei Beispiele. Im ersten Beispiel heißt es, die Linke fordert einen bundesweit einheitlichen Betreuungsschlüssel in Kindertagesstätten von mindestens einer anwesenden Erzieherin oder einem Erzieher zu maximal 3 Kindern im Alter bis 3 Jahren. Was? Und mindestens einer Erzieherin oder einem Erzieher zu maximal 8 Kindern ab 3 Jahren.
Was pädagogisch gesehen, also der letzte Punkt tatsächlich auch relativ kritisch im Betreuungsschlüssel zu sehen ist, aber der erste Punkt ist umsetzbar und ist auch, glaube ich, empfohlen.
So, und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, der etwas detaillierter formuliert ist.
Ja, nämlich wir wollen ja, dass jedes Kind ein mobiles Endgerät als Teil der Bildungsausstattung zur Verfügung gestellt bekommt und frühzeitig lernt, mit digitalen Technologien umzugehen. Jedes Kind muss einen Computer, Drucker und Internetanschluss zu Hause zur Verfügung haben.
Also auch hier muss konkretere Forderung, da geht es nicht nur einfach um das Thema Digitalisierung ausbauen und jeder muss Zugang haben, sondern darum hier wird es. Ja, hier werden ja auch konkrete Ausstattungen tatsächlich genannt, die laut der Linken jedem Kind zur Verfügung stehen soll.
True, ich finde tatsächlich da den Drucker noch am logischsten, weil im Endeffekt haben wir aus der, jetzt muss ich mal gucken, Lernpsychologie gelernt, dass wenn wir beispielsweise mit digitalen Stiften auf Tablets schreiben würden, der Lerneffekt wesentlich geringer ist, als wenn du mit einem Kugelschreiber oder beispielsweise einem Füller auf einem Stück Papier rumschreibst.
Ja, ich bin auch für Handschrift. Ja, was fordert die Linke noch? Kostenfreie Verpflegung für Kitas und Schulen, kostenlose Beförderung für Schüler und Lehr- und Lernmittelfreiheit. Mhm. Außerdem, dass die Schulsozialarbeit ein fester Bestandteil von schulischer Arbeit werden soll.
Muss sie definitiv, vor allen Dingen durch die Entwicklungsproblematiken, die sich in den letzten 10 Jahren ergeben haben. Die Welt wird immer rasanter. Unsere jüngere Gesellschaft hat einfach eine größere Disposition, also Vorbelastung, psychisch zu erkranken. Und da soll die Schulsozialarbeit auch unter anderem nochmal stabilisieren, beispielsweise im sozialen Gruppenkontext.
Also es gibt ja schon einige Schulen, wo es tatsächlich umgesetzt ist, dass ein Schulsozialarbeiter quasi in den Klassenverbund mit reingehört und die Lehrer unterstützt. Das soll auf jeden Fall noch ausgeweitet werden. Und zum Abschluss des Bildungsblocks sozusagen hat Noah noch etwas zu seinem Lieblingsthema gefunden.
Das BAföG nämlich, das kennt er ja schon von mir, das tolle BAföG. Das BAföG muss nämlich an die Lebenswirklichkeit angepasst werden. Word. Und die Ausbildung umfassend finanzieren. Nur noch 11% der Studierenden erhalten überhaupt BAföG und nur 8% den Höchstsatz. Wir setzen uns für ein elternunabhängiges, rückzahlungsfreies BAföG in Höhe von 1.200 Euro ein. Der BAföG-Fördersatz muss regelmäßig und automatisch an die steigenden Lebenshaltungskosten angepasst werden. Daher wollen wir die Altersgrenze beim BAföG abschaffen und die Bezugsdauer an die reale durchschnittliche Studiendauer anpassen. So. Ebenso muss die Kopplung des BAföGs an Leistungsüberprüfung abgeschafft werden.
So, im Vergleich, wir haben ja in jedem Wahlprogramm über BAföG geredet. Im Vergleich zu den anderen, was hältst du denn von dem, was die Linke da fordert bezüglich BAföG?
Ja, das ist auch wieder einfach nur bedingungsloses Grundeinkommen.
Dankeschön, dass ich das diesmal nicht sagen muss.
Also ich verstehe auch nicht, warum wir das jetzt wieder auf 6 Ämter verteilen wollen. Ne? Also so, dann hast du am Ende die Rentenkasse, dann hast du hier die BAföG-Ämter, die quasi für die Studierenden zuständig ist, anstatt das einfach unter einer Grundsicherung zu verbuchen. Fertig.
Ja, es wäre so viel einfacher und so viel weniger Verwaltungsaufwand.
1.200 Euro hier, 1.200 Euro da, 1.200 Euro da. Ja, dann mach's doch einfach einheitlich.
Gott. Genau so ist es.
Da sparst du dir auch noch den Personalschlüssel am Ende des Tages. Toll.
Nun gut, dann gehen wir zum Klimaschutz über, würde ich sagen, an dieser Stelle.
Gerne, gerne.
Und da habe ich als erstes folgende interessante Stelle gefunden. Da heißt es im Wahlprogramm nämlich, alle Erfahrungen der letzten Jahrzehnte belegen es. Technologische Erfolge, zum Beispiel durch den Ausbau erneuerbarer Energien oder durch bessere Antriebssysteme, werden durch sogenannte Rebound-Effekte sofort wieder wettgemacht. Verbrennungsmotoren werden effizienter, dafür werden die Fahrzeuge schwerer. Die Digitalisierung erlaubt umweltfreundliche Formen des Arbeitens, hat aber gleichzeitig einen ökologischen verheerenden Bergbauboom ausgelöst, um natürlich die Rohstoffe zu fördern, um unsere ganzen Tablets und Handys produzieren zu können. Ja, also grundsätzlich richtig. Wir haben ja selber in der letzten Sendung schon und auch in dieser Sendung auf den Rebound-Effekt hingewiesen an der einen oder anderen Stelle. Deswegen ist das nicht ganz falsch. Gleichzeitig will ich aber auch sagen, dass es ja natürlich nicht immer so ist, dass es zu einem Rebound-Effekt kommen muss. Das darf man bei der ganzen Sache natürlich auch nicht unberücksichtigt lassen. Aber ja, grundsätzlich sollte man das auf jeden Fall bedenken. Und jetzt kommt ein ganz, ganz großer Moment in unseren beiden Sendungen in der Analyse der Wahlprogramme. Denn hier bei den Linken steht ein Punkt im Wahlprogramm, den der Noah euch jetzt vorlesen wird, der sich unterscheidet zu allen anderen Parteien.
Der schrittweise Kohleausstieg beginnt sofort. Spätestens 2030 muss der letzte Kohlemeiler vom Netz. der Neubau von Kohlekraftwerken sowie für den Neuaufschluss und die Erweiterung von Braunkohletagebauten wird verboten. Das 2020 neu in Betrieb genommene Steinkohlekraftwerk Datteln 4 wird wieder vom Netz genommen, was ja im Übrigen auch verfassungswidrig eröffnet wurde, ne? Da wollen wir einfach nur mal kurz die Anmerkung machen.
Ja, verfassungswidrig bin ich mir jetzt unsicher. Ich weiß, dass die...
Es wurde bestätigt.
Ja, ja, nee, aber nicht Verfassungswidrigkeit, sondern es ging, glaube ich, darum, dass der Bebauungsplan dieses Geländes nicht rechtmäßig ist und deswegen eigentlich gar nicht hätte gebaut werden dürfen. Wir wollen nicht immer gleich mit der Verfassung ankommen.
Artikel 20 Grundgesetz.
Genau. Ja, also wir haben hier auf jeden Fall die erste Partei, die tatsächlich genau das, was in dem, wie hieß er,
IPCC.
IPCC-Report.
Report.
Genau, drinne stand nämlich 2030 als Ende der Kohleverstromung die einzige Partei, die das hier drinne hat und das können wir, glaube ich, erstmal nur unterstützen, ne?
Definitiv, auf jeden Fall. Auch ein Ausstieg aus der Verbrennung vom Erdgas soll folgen, das ist klar.
Genau.
Und
dann heißt es weiterhin im Wahlprogramm, Rettungsschirm für Industriearbeitsplätze. Mit einem staatlichen Industrietransformationsfonds über 20 Milliarden Euro pro Jahr soll der notwendige ökologische Umbau in der Industrie, insbesondere in der Autozulieferindustrie, unterstützt werden. Von diesem Fonds profitieren nur Betriebe, die Arbeitsplätze sichern, gute Löhne und flächendeckende Tarifverträge haben.
Sehr gut. Muss ja auch alles fair bleiben, ne?
Auf jeden Fall.
Ebenso soll bis 2025 eine Million Arbeitsplätze geschaffen werden, die helfen sollen, Wirtschaft und Infrastruktur bis 2035 komplett klimaneutral auszubauen.
Auch hier kann man sagen, dieses Ziel 2035 ist auch ja früher als das, was die aktuelle Regierung jetzt gerade festgeschrieben hat.
Definitiv. Und auch ein kleiner Props geht noch an die Linke raus, denn sie hat sich sehr klar positioniert zu weiteren Investitionen, nämlich der Staat muss sich aus Finanzanlagen, Investitionen und Subventionen zurückziehen, die dem Klima schaden. Das hat tatsächlich keine Partei so ausdrücklich.
Richtig.
In ihr Wahlprogramm reingeschrieben oder promotet es in den Medien.
Das Einzige, wo sowas etwas drin steht, was in eine ähnliche Richtung geht, sage ich mal, ist tatsächlich bei den Grünen, wo es ja darum geht, dass alle Gesetze und alles, was beschlossen wird, immer auch auf Klimaverträglichkeit überprüft werden soll. Aber ich wiederhole mich, hier bei der Linken das Ganze einfach wesentlich konkreter formuliert.
Ganz
sozusagen.
Klar.
Zum Thema Energieversorgung gibt es da auch noch was zu sagen.
Die Linke kämpft dafür, Unternehmen der Daseinsvorsorge, Banken und Versicherungen, Energiekonzerne, Unternehmen der Pharma- und medizinischen Industrie, der Post, der Telekommunikationsinfrastruktur sowie weiteren Schlüsselindustrien im öffentlichen oder genossenschaftlichen oder in genossenschaftliche Hand und in gesellschaftliche Eigentumsformen zu überführen. Das heißt, wir haben hier auch wieder eine Verstaatlichung quasi. Wir wollen die großen Stromkonzerne entmachten und in öffentliches Eigentum überführen, was ich total sinnvoll finde.
Ja.
Die Energiewirtschaft soll durch Stadtwerke organisiert werden, die in den Kommunen dezentral und demokratisch gestaltet werden.
Also, finde ich eine sinnvolle Sache, ja. Jetzt werden wieder einige rumlaufen und sagen, was, Verstaatlichung, Kommunismus, Sozialismus, bla bla bla.
Ja, aber tut mir leid, also Das ist halt die gesellschaftliche Infrastruktur. Es ist Infrastruktur und die sollte nie privat sein.
Definitiv. Und als einen letzten Punkt zum Thema Klimaschutz, da haben wir ja auch bei den anderen Parteien immer was rausgesucht, gucken wir uns mal den öffentlichen Verkehr an. Und da heißt es im Wahlprogramm, wir bauen Bus und Bahn aus und senken die Preise drastisch. Im Nahverkehr führen wir ein 365-Euro Jahresticket ein. Schrittweise machen wir ihn für Nutzerinnen vollständig kostenlos.
NutzerInnen.
Genau. Und das hatten wir ja an anderen Programmen schon kritisiert, ne, dass da nicht gefordert wird, den öffentlichen Personennahverkehr kostenlos zu gestalten. Und hier haben wir es im Wahlprogramm drinne, kann ich persönlich auch nur unterstützen.
Der ÖPNV muss ja auch weiter gestärkt werden, damit er auch an Wichtigkeit zunimmt, ne?
Richtig. So. Und wir hatten es, wenn ich das kurz ergänzen darf, wir hatten das bei den Grünen ja auch schon gesagt, es geht ja nicht nur darum, mit einem kostenlosen ÖPNV beispielsweise den attraktiver zu machen, dass mehr Leute von sich aus den nutzen, sondern über dieses Instrument eben halt auch Druck aufzubauen auf die Industrie, den Wandel hin zu klimafreundlichen Technologien zu beschleunigen, um, sage ich mal, in dieser Konkurrenz auch überhaupt dann noch bestehen zu können.
Ganz klar, bin ich ganz bei dir. Liebe Leute, das war der zweite Teil unserer Polytemma-Folge.
Wie ist denn dein Fazit zu dem
Wahlprogramm? Mein Fazit ist, dass ich das Programm der Linke wesentlich konkreter finde, was ZDF angeht, also Zahlen, Daten, Fakten, dass ich es viel sozialverträglicher finde als beispielsweise in einigen Punkten zu den Grünen und in dem Sinne halt auch konkreter. Aber das Ganze ziemlich deckungsgleich ist. Also wenn man Linke, Grüne und SPD-Wahlprogramm nebeneinander legt, findet man schon viele Schnittmengen.
Das ist wohl wahr. Mein Fazit sieht wie folgt aus. Erstmal so eine kleine Statistik. Gerechtigkeit ist der Linken wichtig. Das ist jetzt nichts Neues. In diesem Wahlprogramm auf diesen 168 Seiten taucht 256 Mal das Wort Gerecht oder Gerechtigkeit auf. Es ist, das habe ich auch schon gesagt, ein sehr detailliertes Wahlprogramm, detaillierter als die Programme aller anderen Parteien. Auch aus unserer Sicht oder auch aus meiner Sicht ist Gerechtigkeit natürlich richtig und wichtig, aber wenn wir auf den ökologischen Aspekt gucken, ist eine Umverteilung halt nicht der entscheidende Faktor, denn es geht nicht im Schwerpunkt um die ganzen Superreichen mit ihren Yachten oder sonst irgendetwas. Natürlich haben die einen großen CO2-Ausstoß, aber im Wesentlichen geht es eigentlich um unseren durchschnittlichen westlichen Lebensstil mit seinem Konsum, der halt verändert werden musste, um wirklich einen Impact zu haben. Ansonsten gibt es hier in dem Wahlprogramm hier und da wirklich ein paar progressive Ansätze, die an der einen oder anderen Stelle aus meiner Sicht allerdings nicht so ganz realistisch sind. Und letzter Punkt, den ich mir dazu aufgeschrieben habe zu meinem Fazit, der bezieht sich auch gleich wieder auf eine Stelle aus dem Wahlprogramm. Da heißt es nämlich, die Kosten der Klimakrise wollen CDU, SPD und Grüne auf die Menschen abwälzen. Dabei sind es die Konzerne, die mit ihren klimaschädlichen Geschäftsmodellen Profite machen. 100 Unternehmen sind für 70% des globalen industriellen CO2-Ausstoßes verantwortlich. Und das ist natürlich statistisch richtig, aber da finde ich, an der Stelle macht sich das die Linke zu leicht zu sagen, hey, die Leute haben ja überhaupt keine Schuld, es sind nur die Unternehmen. Nein, wir sind es ja letzten Endes auch, die ganzen Produkte und Dienstleistungen irgendwie in Anspruch
nehmen. Ja, wir müssen in Verantwortung genommen werden. Ne? Letztendlich ist das ja ein Kreislauf, der interdependent, also wechselseitig und voneinander abhängig ist. In dem Sinn müssen wir unser Bewusstsein schon ein bisschen stärken und schärfen. Und das ist aber auch eine Aufgabe der Bildung beispielsweise. Das heißt, da sprechen wir auch wieder das Schulsystem an, wenn wir über nachfolgende Generationen sprechen. Und aktuell auch eine Aufgabe der Medien. Finde ich. Da muss die Medienlandschaft mit reingenommen werden, dass das auch größer gemacht wird.
Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, finde ich,
was du gewählt hast. Liebe Leute, damit sind wir am Ende unserer Folge, beziehungsweise unseres zweiten Teils unserer ungewollten Duologie hier im Polytemma.
Ja, genau genommen ist es ja eigentlich eine Triologie, weil die nächste Sendung wird ja auch noch dazu gehören.
Ja, wobei nicht spoilern.
Nicht
spoilern.
Nicht? Nee. Okay. Nicht spoilern. In der nächsten Sendung machen wir, Klammer auf, lasst euch überraschen, liebe Leute, Klammer zu.
Richtig, genau. Ein paar Inspirationen für euch. In dem Sinn, war schön mit euch. Bis nächste Woche.
Tschüss.